Ihr hört, Frauen sind die besseren Götter. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Und leider sind wieder alle da. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend das ist, wenn alle da sind im Vorfeld. Da wird über mich hergezogen. Ich halte es nicht mehr aus. Besorgen wir jetzt erstmal einen Strick und dann guckt man, was man damit macht. So, mit dabei. Fangen wir mal hinten an diesmal.
13 Kassetten aufnehmen.
Stimmt. Aber bei mir ist es wahrscheinlich so 13 Stunden Podcast. Wenn ich mal irgendwann, dann nehme ich einen 13 Stunden Giga-Podcast auf und ihr könnt den dann entsprechend vorher anhören. Seid also dann
genauso
drauf.
Wie wir diese anderen geschichtlichen Podcasts immer hören, die wir uns
genau. Mit dabei, der Erik, der da ganz still im Hintergrund nichts sagt.
Hallo.
Dann der Alex.
Hallo, hallo.
Und aus dem rotzfrechen Berlin, die liebreizende Ann-Marie.
Hallo.
Wir haben drei grandiose Serien ausgesucht: American Gods, Girl Boss und The Handmaid Tale. Interessanterweise wieder, ich weiß gar nicht, ob es von Girl Boss auch ein Buch gibt, irgendein Erfahrungsbericht jedenfalls. Zwei Buchverfilmungen, wobei ich nur bis jetzt ein Buch gelesen habe. Mehr darf ich dazu nicht sagen.
Girl Boss ist based on a true story.
Ja, aber kann ja sein, dass die auch irgendein Buch dazu geschrieben hat und das dann verfilmt
wurde. Ja, ich glaube, die hat eine Biografie geschrieben, ja.
Genau, siehst du, so
Blog,
blöd bin
ich. Oder einen Blog halt geschrieben.
Ein Blog in einen Blog reingeschrieben. Bei uns hieß das früher Zeichenblog. Nee, Quatsch. Also, drei Serien, ihr könnt euch freuen. Ich glaube, so die Tendenz ist relativ hoch bewertet. Es wird also kein Mist sein, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und wir haben natürlich auch ein paar News und da ich diesmal auch ein paar Mini-News habe, eine, worüber ich mich sehr, 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 sehr freue, Ann-Marie, ich weiß nicht, wie es dir geht. Will & Grace wird ab Herbst neue Folgen bekommen.
Ja, war ja schon ein ganzes Stück bekannt.
Naja, so richtig. Aber offiziell schön, ist es ja erst jetzt gekommen.
Nein, da gab es ja schon einen Trailer und alles.
Naja, das war, was du meinst, ist das also diese Parodie auf Trump ganz am Anfang. Oder meinst du schon was anderes?
Nee, das ist ja auch egal.
Naja, ich glaube, meinst doch nicht. Naja, also wie gesagt, es gab diese Parodie mit Trump, also
es
zum Wahlkampf.
Da gab es doch erst vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen. Nee, das, was du jetzt hast, ist von vor ein paar Tagen. Genau. Aber vor ein paar Wochen, das sogar aufgestockt wird an Episodenzahlen. Also das war schon ein bisschen bekannt.
Sagen wir mal, es war ein bisschen bekannt. An mir ging es ein bisschen vorbei, bis auf dieses kleine Special, das ich mit sehr viel Freude gesehen habe, weil es einfach ein genialer Cast ist. Und dabei ist mir aufgefallen, wie heißt der? Ich hab's den Namen ja immer nicht so.
Sean Hay?
Ja, dass die zusammen sind mit der anderen da, ne? Nee, nicht Sean Hay. Nee, warte mal. Jetzt reden wir aneinander vorbei. Wie heißt denn die Schluckspechtin, die Tante?
Karen. Ja, Karen. Die ist mit Offerman.
Genau, mit dem zusammen. Aber war mir auch erst jetzt vor kurzem bekannt gewesen.
Megan Mullally ist mit Nick Offerman von Parks and Rec zusammen.
Und deswegen haben wir Ann-Marie im Boot, weil die beherrscht die Namen aus dem FF. Und ich hatte nur ihren Instagram-Account gefolgt und dann festgestellt, dass die beiden halt ein Paar sind. Sehr
ich
sympathisch.
Ich glaube sogar schon echt lange.
Könnte sein, aber es ist mir erst die Woche aufgefallen. Aber es ist ja auch nicht so dramatisch. Es ist halt Gossip, der ist immer aktuell. Dann eine Sache, worüber ich mich sehr freue, wo die zweite Staffel, ich weiß gar nicht, ob die schon lief, also zumindest bei Amazon ist sie noch nicht verfügbar, Hap and Leonard. Eine Serie, die wahrscheinlich nur ich gesehen hatte, auch based on a novel, also eine Reihe von Büchern, bekommt eine dritte Staffel und ich hoffe, dass die zweite Staffel bald im deutschen TV, also zumindest im Stream oder generell verfügbar ist. Mir war gar nicht bewusst, dass es da überhaupt schon eine zweite Staffel gibt, die ausgestrahlt worden ist, aber lasst uns mal abwarten. Und dann eine Sache von einer Serie, die wir bereits besprechen, was mich ein wenig wieder abschreckt, ist die Tatsache, dass von Handmaid's Tale eine zweite Staffel geben wird. Bin ich noch etwas hin und her gerissen, ob mir das gefällt oder nicht, werden wir einfach mal so sehen und mal gucken, was bei rauskommt. Ann-Marie, du hast auch eine Sache, worüber ich mich freue und nicht so freue, hat man im letzten Mal schon mal anklingen lassen. Wovon wird es eine zweite Staffel geben?
Ich wollte ganz kurz noch sagen, weil wir jetzt Will & Grace gesprochen haben, also dass es da jetzt neue Folgen geben wird und dass 12 Stück sind sogar. Also jetzt nicht nur so ein kleiner Quickie, keine Ahnung, mit 4, 5 Folgen, sondern 12, was sich halt echt nach einer aktuell, die Serien sind ja im Regelfall relativ kurz, also es fühlt sich echt wie richtiges Fernsehen an und nicht nur so dieses, wir kommen jetzt mal für irgend so ein Special zurück, was ich echt cool finde.
Na, vor allem mit der Option, Aktion, also wenn dann wirklich auch mehr kommen soll, das fände ich ja genial. Also weißt du, wenn dann wirklich so, naja, aber erstmal abwarten. Erstmal 12 Episoden, ja, gucken, ob es überhaupt noch läuft und funktioniert, weil es ist ja manchmal auch so, dass sich bestimmte Konzepte, wir hatten das beim letzten Mal ja mit Akte X, zwar auf der Fanbasis funktioniert, aber halt sich dann doch irgendwie von dem System totläuft oder die Witze doch schon ausgekaut sind. Es ist ja immer auch, gibt ja immer einen Grund, warum man eine Serie absetzt oder beendet. Es ist ja nicht so, weil sie unheimlich erfolgreich läuft und man unbedingt einfach aufhören will, sondern weil irgendwas stimmt halt nicht mehr so ganz.
Aber ich glaube, bei Will & Grace war es wirklich so, weil es schon so lange lief und auch Darsteller sicherlich was anderes machen wollten und zum damaligen Zeitpunkt das ganz wahrscheinlich auserzählt war. Aber das sind ja so schräge Charaktere und sind in so verschiedenen Lebensabschnitten, dass man da vielleicht noch was basteln könnte. Wobei ich weiß, mich hat das ganz schön mit Grace Beziehung, das hat mich, glaube ich, immer am meisten genervt. Mal gucken, was seid. Aber egal.
Genervt? Inwiefern? Haben die am Ende auch geheiratet? Irgendwie war das nicht so? Spoiler oder so?
Ja, ich bin mir auch gerade nicht mehr so sicher. Also ich glaube, das die letzte Folge hörte ich mir auf jeden Fall
so ein bisschen Traumland. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einer. Erik, das ist deine Aufgabe. Guck mal bitte, ob Will & Grace irgendwo gestreamt wird, damit wir dann bis nächste Woche alles nochmal durchgeschaut haben. Während Annemarie jetzt doch nach ihren News bringt.
Genau, und zwar beim vorletzten Mal hatten wir die Netflix-Serie 30 Reasons Why besprochen, der Tod von Hannah Baker. Und da hatten wir ja schon so überlegt, es gibt vielleicht eine zweite Staffel, aber eigentlich ist die Serie überhaupt nicht darauf ausgelegt. Aber es sind halt schon interessante, spannende Charaktere. Die Serie ist mit ein paar losen Strängen zu Ende gegangen.
Cliffhängerchen.
Oh. Und jetzt wirklich so, Netflix hat jetzt am 7.5. war es, announced, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird, dass noch nicht alle Geheimnisse gelüftet sind, oder ich weiß nicht, unter welchem Untertitel das Ganze lief. Ist halt so, also eigentlich war die Staffel rund, dass der Grund.
Die war schon zu lang eigentlich, also so inhaltlich so etwas zu lang aufgebläht.
Ja, die Folgen waren zu lang, genau, das hatten wir ja auch besprochen. Deshalb, also hätte es echt nicht sein. Ich mag die Charaktere, fand die Schauspieler, das sind ja alles, ist ja ein sehr, sehr junger Cast und finde, die haben da eigentlich alle ihre Rolle oder ihre Aufgabe echt, echt gut gemacht. Ich hänge ja dann immer so schnell auch an den Figuren und sage da natürlich, ja, ich will mehr von Jessica und Clay und wobei Clay wahrscheinlich noch mit am wenigsten sehen, aber das passiert mir auch bei anderen Serien. Also würden die jetzt sagen, nein, es geht nicht weiter, wäre es auch okay für mich. Ich werde natürlich das Opfer sein und dann auch
die Ich werde auch reingucken, auch wenn ich da irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl habe dabei.
Aber führt das halt alles so ein bisschen ad absurdum. Also das ist halt wahrscheinlich dieses...
Ja. Gab es denn bei dem Buch auch diese Cliffhangerschen Sachen?
Nee, habe ich dir ja schon erzählt, ne? Dass das viel, viel komprimierter war, viel mehr aus der Sicht von Hannah Baker, also der Hauptfigur, die diese Tapes aufgenommen hat. Und alles, was so am Rand passiert, eigentlich immer nur so allenfalls gestriffen wird, also gestreift wird, wie auch immer, ganz kurz angedeutet nur, und man da viel mehr mit dieser Hauptprotagonistin so verbunden ist. Und das fand ich ja in der Serie auch schon zu viel, dieses ganze Drumherum und dieses ganze Ränkespiel der anderen Figuren irgendwie und so, dieses verwässerte den eigentlichen Kern dieser Handlung meiner Ansicht nach schon enorm. Und wenn die jetzt anfangen, es klappt ja nicht, der wird ja nicht, also die Tote auch wieder irgendwelche Bänder bringen, so als Retourkutsche.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es nur so weitergeht, dass ja der Kollege, der da seine Kiste aufgemacht hat und die ganzen Knarren drin hatte, ne, oder der andere, der da mit der Knarre weggelaufen ist, wahrscheinlich werden sie die dann weiter spinnen.
Naja, in gewisser, aber es ist
Amoklauf machen oder so ein Quatsch.
Erfolgskonzept dieses Buches, dieser Serie war ja eben so diese 13 Bänder, keiner weiß so richtig, was drauf ist, und wir sind mal gespannt. Also hatten die schon Termin benannt? Nee, die hatten bloß gesagt, das ist grundsätzlich. Ne?
Also ich denke mal, nächstes Jahr wird das dann höchstens erst kommen. Also ich hoffe eher, die nehmen jetzt nicht viel Zeit, um die Drehbücher zu schreiben und um das alles ein bisschen durchdachter zu machen, und keine Ahnung, dann gibt es vielleicht nur 6 oder 7 Folgen. Ja.
Ich bin gespannt, und ich finde auch immer noch den Aufschrei, auch der in Deutschland mittlerweile, der Wand und die Wand, also hier irgendwelche Jugendschutzorganisationen und Behörden und tralala, immer noch ein wenig übertrieben, aber Gott, das ist jetzt meine persönliche Einstellung zu diesem Thema. Wir schauen einfach mal, was bei rauskommt letztlich. Gut, dann soll es das eigentlich schon an News erstmal gewesen sein, was uns direkt zur ersten Serie bringt. Wobei ich mich da in der Einleitung kurz halten soll, hatte ich ja laut Anweisung des internen Teams in diesem Sinne.
Intern Stasi.
Intern Stasi Spitzels hier. American Gods. Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Was hast du gesagt?
Ich wollte keinen übernehmen.
Ach so. Dann machen Sie. Bitte.
Oh, es ging ja doch schnell. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Jetzt habe ich es gerade.
Welche Serie war es eigentlich nochmal? Ne?
American Gods, eine Serie, die auf Amazon Prime läuft. Wurde, glaube ich, auch, müsst mich korrigieren, von dem produziert. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Stars.
Die ist der, das war noch ein.
Ist der gleiche Sender, wo Happ und Leonard, glaube ich, herkommt. Die waren da noch
bei genau. Stars.
Ja. Ja. Okay. Aber ganz, ganz kurz, ich muss dich einmal unterbrechen. Nein. Es läuft auf Amazon Prime, kommt wöchentlich raus, solltest du vielleicht nochmal erwähnen und ist in Deutsch.
Ja,
und
vielleicht hätte ich es noch gesagt.
Hättest
ja,
du nicht hätte gesagt, hättest du nicht gesagt,
Daniel,
hättest du nicht.
Ich halte dich zurück.
Halt die Klappe.
Ich wollte gerade sagen,
jetzt nichts.
Es ist nur die
mache dir
Folge.
Notizen und sag es, wenn Alex
und
fertig ist.
Knüll den Papier dann zusammen und schmeiß ihn weg. Genau. So, auf jeden Fall auf Amazon ist, kommt nur wöchentlich raus, wie Mr. Klugscheißer schon schön gesagt hat. Aber worum geht's? Also es war, also es ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Hype dahinter gewesen, weil überall hat ihm, hat man die Werbung dazu gesehen. Also ich auf jeden Fall. Andere Personen gucken ja hier keine Werbung oder können keine Werbung verfolgen, weil sie im Niemandsland leben. Auf jeden Fall war die groß gehypt. Zu Recht, weiß man noch nicht genau, ist meine Meinung. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir einen Hauptdarsteller haben, der den schönen Namen Shadow Moon hat. Ist schon, finde ich, ein sehr, sehr schöner Name. Ist so, ich sag mal, ein Krimineller, der im Gefängnis absitzt, hat seine 3 Jahre im Gefängnis bekommen für einen Raubüberfall. Und wir sehen halt, wie er 3 Tage oder ja ein paar Tage vor der Entlassung ist, sich halt da schon, ja, ich sag mal, jetzt nicht freut, aber halt einfach dann, ne, vor der Entlassung steht. Dann aber überraschenderweise dann doch ein paar Tage vor seiner eigentlichen Entlassung entlassen wird. Aus dem Grund, weil seine Frau gestorben ist oder zu Tode gekommen ist. Das ist halt der Anlass, warum dann die Gefängnisleitung sagt, ja komm, du darfst raus, um halt an der Beerdigung teilzunehmen. Ist natürlich kein schönes Ereignis, aber er nimmt es einfach jetzt so entgegen und wird halt entlassen. Hat seinen Flug, sage ich mal, in seine Heimatstadt halt offiziell gebucht halt für den offiziellen Entlassungstermin und steht dann halt da ganz witzig an dem Flughafen-Counter, versucht das irgendwie umzubuchen und die sehr unfreundliche Dame weist ihn darauf hin, ja, alles möglich, aber mit sehr, sehr hohen Mehrkosten. Und er als frisch entlassener Häftling hat natürlich kein Geld und kann halt das nicht annehmen oder kann das halt nicht machen und muss halt dann irgendwie versuchen, auf einen anderen Weg nach Hause zu kommen, um halt in Time bei der Beerdigung zu sein. Er nimmt sich halt einen Mietwagen, ein kleines Autochen und fährt dann halt da irgendwie, sag ich mal, gefühlt quer durch die USA, um irgendwie nach Hause zu kommen. Und diese Reise, sage ich mal, birgt so einiges an lustigen Gegebenheiten. Also er lernt dann, sage ich mal, den zweiten Hauptdarsteller der Serie kennen, einen gewissen Mr. Wednesday. Ein sehr, ich glaube, bekannter, ich frage mich immer, wo ich den Schauspieler schon gesehen habe. Da wird bestimmt der eine oder andere hier von meinen Kollegen mithelfen können, wo wir ihn schon gesehen haben. Er nennt sich Ian McShane. Ihr könnt das sagen, wo wir den gesehen haben schon.
Dürfen wir jetzt reden?
Na, die HBO ist da. Wer ist das denn?
Wen meinst du gerade? Welchen?
Er hat bei Deadwood mitgespielt.
Achso, den er zuerst
genau,
trifft.
Genau,
ja.
Oh, den hat bei vielen.
Also auf jeden Fall ist er bekannt.
John Wick war zuletzt im Kino, da fand ich ihn ganz gut.
Ja, auf jeden Fall, den trifft er halt. Und
bei Ray Donovan, da kennst du ihn wahrscheinlich eher.
Ja, das kann gut sein, ja. Auf jeden Fall trifft er auf diesen Mann. Das ist auch ein bisschen ein seltsames Aufeinandertreffen. Man hat irgendwie das Gefühl immer, dass der Mr. Wednesday das mit Absicht eingespielt hat, dass er den trifft und versucht ihn halt irgendwie auf seine Seite zu ziehen und versucht ihn einen Job anzudrehen als sein persönlicher Bodyguard, sag ich mal. Da ist er natürlich erstmal nicht interessiert, der Shadow Moon, muss dann aber doch irgendwie gezwungenermaßen den Job annehmen, um dann ja an seiner Reise weiterzukommen. Am Ende des Tages, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr komische, finde ich, sehr, sehr komische Partnerschaft, die wir da bei den beiden Hauptdarstellern haben. Dann, ja, es sind noch ganz seltsame andere Personen oder Charaktere in der Serie, die, wo ich auch nicht so richtig weiß, was die zu tun haben miteinander. Also es geht so, ja, seltsame Personen. Irgendwie so eine Prostituierte, ganz komische Szene, so eine Prostituierte, Prostituierte, die da mit so einem Freier aufs Zimmer geht und dann Geschlechtsverkehr mit dem hat und ja, ganz, ganz seltsam.
Die haben doch ein Date oder sowas. Die
ja,
der sagt ja, doch okay. Noch so, so eine Hübsche wie dich habe ich noch nie für ohne Geld gekriegt oder irgendwas.
Ja gut, kannst recht haben, ja.
Der schleppt die ab.
Aber dann eine ganz komische Szene, ja. Dann ja, kopulieren die halt, ne? Und dann wird er irgendwie eingezogen in sie. Ja, also ich will
es nicht. Die nimmt sich halt alles.
Ich will es nicht weiter ausführen, wie er da aufgenommen wird, aber ganz, das fand ich ein bisschen. Ein
ganz seltsamer Dirty Talk.
Ja, seltsam. Auf jeden Fall gibt es da wahrscheinlich sehr komische Personen in der Serie. In der ersten Folge, also wenn man sich damit ein bisschen befasst hat mit der Serie, weiß man ja schon, worum es geht, aber in der ersten Folge kommt man gar nicht so richtig raus, was eigentlich der eigentliche Hintergrund oder die Story dieser Serie ist, weil dieser Shadow Moon halt nur auf seiner Reise ist, nach Hause will er die Beerdigung seiner Frau erleben, wo dann aber auch rauskommt, dass sie halt fremdgegangen ist. Dann während der Beerdigung wird das halt auch noch sehr bildlich auch nicht dargestellt, aber beschrieben, ne, dass sie auch bei einem Geschlechtsakt mit seinem bester Freund, ich weiß gar nicht, oder mit einem Bekannten halt dann da Autounfall gehabt hat. Also alles sehr, sehr, sehr seltsam und strange. Und ja, so richtig bin ich, ist auch noch mein Fazit von der Serie. Ihr könnt da alle nochmal drauf einschlagen. Bin ich noch nicht richtig klar gekommen drauf, was uns eigentlich der Autor damit sagen will. Und ich bin auch von der ersten Folge noch nicht komplett überzeugt, was so die Story angeht. Es ist auf jeden Fall bildlich und alles sehr, sehr gut gemacht. Es ist sehr, sehr, so ein bisschen ja, Mystery angehaucht, so ein bisschen, ja, alles so ein bisschen nicht überirdisch, aber ein bisschen ne, seltsam. Aber so richtig, ja, überzeugt bin ich noch nicht. Ich muss mal eine zweite Folge angucken, um mir da ein genaueres Bild zu machen. Und wie wir schon gesagt haben, jede Woche kommt eine Folge raus. Eine zweite ist jetzt verfügbar, die muss ich mir mal angucken. Und da muss ich entscheiden, ob ich das weiter gucke oder nicht. Deswegen, ja, kann ich noch nicht so sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber ich weiß, wer das Buch gelesen hat und habe schon noch viel dazu berichten über das Buch. So.
Darf ich jetzt? Weiß es nicht. Ja, komm, mich bei dir. Nee,
es gibt eins, ja einen Unterschied zwischen einfach reinquatschen, wie ich das jetzt mache, oder wenn jemand strauchelt und eine Frage hat, um da zu antworten.
Vollkommen richtig.
Ah, na gut, also, ich fange mal nochmal ganz von an. Das Einzige, das wirklich Wichtige, was du vergessen hast, dass dieses Buch, diese Geschichte, hat Neil Gaiman geschrieben. Und Neil Gaiman ist quasi so unter den Autoren, sowohl Comic als auch schriftstellerisch, einer der, ich sage es mal, ganz, ganz Großen. Der ist wie kein Zweiter, beherrscht eben so mythologisch angehauchte oder aufgeladene Geschichten zu erzählen und zu machen. Und eines der bekanntesten Bücher ist zum Beispiel The Sandman, bekannteste Verfilmung bis dato meiner Sicht nach, ist dieses Stardust, was man so kennt. Und letztes Jahr ist sicherlich dem einen oder anderen auch The Ocean at the End of the Lane, also der Ozean am Ende der Straße untergekommen, mit dem er nochmal ganz groß rausgekommen ist. Er macht hier immer wieder ganz, ganz große Geschichten. Und
alles nicht, aber gut.
Ja, und also der Ozean am Ende der Straße, beides, ich glaube, beide Bücher sind bei Eichborn erschienen. Es gibt sogar American Gods nochmal als Director's Cut, habe ich gerade hier liegen. Hat ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Ist eigentlich schon ein relativ altes Buch. Also es ist, glaube ich, warte mal, ich gucke mal vorne, zum ersten Mal 2001 erschienen und hängt eng mit dem Zeitpunkt zusammen, als Neil Gaiman quasi, der ist Brite, sage ich jetzt mal, oder Engländer an sich, nach Amerika gezogen ist.
Sag mal, Gaiman ist auch ein schwieriger Name als Brite, ne?
Mhm. Und hat dort angefangen, sich mit diesem ganzen Problemen der multikulturellen Kultur Amerikas auseinanderzusetzen. Er fühlte sich da etwas verloren und hat dieses quasi in dieses Buch gepackt. Denn wenn man genau aufpasst, das wird einem. Anmarie, hast du die zweite Folge mittlerweile gesehen?
Ja.
Da wird das dann schon der rote Faden klar. Und mir ist durchaus bewusst, dass wer von American Gods und Neil Gaiman noch nie was gehört hat, vielleicht schwer etwas anfangen kann, wenn er nur die erste Folge guckt, weil es eben, wie gesagt, ganz viel Mythologie ist. Dieser Mr. Wednesday zum Beispiel, so viel als kleiner Spoiler vielleicht vorweg, das ist ja auch Odin, also der der Gott, irgend so ein germanischer Gott jedenfalls, ich komme gerade nicht drauf, wo der direkt herkommt, und der nutzt eben unseren Shadow als Diener, und diese Geschichte wird immer kompakter und immer wirklich auch, man merkt halt immer mehr, in welche Richtung das geht, in welche, wie diese ganzen Götter miteinander wettstreiten, die modernen Götter. Für Gaiman ist es nachher auch so, dass es viel auch so dieses, was in der ersten oder zweiten, ich weiß nicht mehr, angedeutet wird, also jeder hat so ein Handy, jeder benutzt TV-Produkte und sowas und betet quasi diese alten Götter nicht mehr an, und die Götter, die es gab, die verschwinden so in die Bedeutungslosigkeit, weil keiner mehr an sie glaubt, und das ist so in diesem Buch so in gewisser Weise ein gewaltiges Aufbäumen dieser Götter, die plötzlich wieder um ihre Existenz im Herzen von Amerika streiten und halt wieder an Bedeutung gelangen wollen, und Odin ist so der Federführer in diesem ganzen Universum, und es gibt immer wieder so kleine Andeutungen, unterschiedliche Götter, die da kommen. Und man merkt halt, dass unser Hauptdarsteller, dieser, Ricky Whiteley, grandios gespielt, eben diesen Shadow Moon spielt, und er so dieser Außenstehende ist, dieser neutrale Punkt, der egal aufgrund seiner Vergangenheit trotzdem ein grundgütiger, ein grundehrlicher Mensch ist und da wirklich versucht, dem treu zu sein. Also ich empfehle jeden, wer noch nie Gaiman gelesen hat, vielleicht wirklich so mit diesem Der Ozean am Ende der Straße anzufangen und dann American Gods wirklich nochmal zu lesen. Das macht diese Serie an sich wirklich griffiger, und ich finde sie grandios inszeniert. Nach der ersten Folge war ich auch noch ein wenig skeptisch, obwohl ich mich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich finde es rein bildlich, da bin ich mal gespannt, was Erik dazu sagt, wirklich sehr, sehr stark und gemacht und schön in Szene gesetzt. Und komischerweise gibt es auch in jeder Folge am Ende hat auch so einen mittleren Cliffhanger, in der ersten Folge ist es tatsächlich ein Hänger, in die nächste Folge. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht ganz, weißt du einmal, wie viele Folgen es geben wird insgesamt von der ersten Staffel?
8 laut.
Nur 8. Und ich hoffe mal, dass es bei diesen 8 Episoden bleibt, dass es dieses Buch ist, dass es die Geschichte ist und dass dann Schluss ist. Wäre für mich persönlich wirklich grandios. Der momentan in der zweiten Episode taucht auch eine weitere Kernfigur auf. Der Tschernak-Borg, also die Namen klingen auch alle irgendwie total verrückt, und der hat wiederum 3 oder 4 Schwestern, die alle in einem Haus leben. Das ist so ein typischer Russe, der jeden unter den Tisch säuft, die Schwester aber auch. Aber das ist halt auch mythologisch natürlich alles aufgeladen. Ich werde jetzt nicht sagen, wie und warum und weshalb, aber es zieht sich wie ein roter Faden durch. Und wie gesagt, der Grundaufhänger für dieses Buch an sich war diese etwas Verlorenheit von Neil Gaiman, als er nach Amerika gezogen ist und plötzlich festgestellt hat, dass da sich jetzt mal sinngemäß jeder um sich selbst kümmert und den Gott TV anbetet, statt irgendwie sich auf die inneren Werte der Menschheit oder auf die alten Götter zu besinnen. Und deswegen ist dieses Buch und diese Serie wahrscheinlich dann auch wirklich so grandios, und mir hat sie ausgesprochen gut gefallen, und ich werde auch die nächsten 6 Folgen, wenn es dabei bleibt, mit Hingabe genießen, weil es ist einfach sehr opulent erzählt, sehr schön gemacht und auch sehr in dieser alten Tradition dieser Geschichten an sich, dieser Geschichtenerzähler, eben so rhythmisch, sprachlich, sehr ausgewogen erzählt, und das alles, wie gesagt, unterstrichen durch sehr, also fantastische Bilder, ich kann es nicht anders sagen.
Weil du jetzt, also du hoffst, dass 8 Episoden bleiben, die ersten 2, ist das denn chronolog oder analog des Buches, wo du denkst, okay, wir sind jetzt schon bei einem Viertel?
Das ist schon eine Weile her, als ich es gelesen hatte. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wie das hinkommt. Ich hätte nur gedacht, also im Prinzip ja, dieser Tschernobog ist schon so ein Grundthema, mit dem passiert nachher auch noch was, und die spielen ja auch so Dame. Dann kulminiert das so ein wenig. Es ist im Buch selber, da hoffe ich mal, dass es das ein wenig entschärfen, sehr mythologisch aufgeladen. Also es ist dann wirklich so ein, versuche mal nebenbei meine Notizen zu dem Buch rauszufinden, sehr, sehr stark aufgeladen im Sinne von ein wenig verwirrend manchmal, die Anzahl der ganzen Götter und die Strenge und die Erzählweise. Das ist in dieser Form der Serie wahrscheinlich wirklich entschlackt einfach, auch deutlich bekömmlicher dargeboten, sage ich mal so. Und das macht die Sache dann ein wenig interessanter. Also das Buch an sich ist zu verkopft an manchen Stellen, zu mythologisch aufgepackt, aber trotzdem von Anfang bis Ende wirklich packend. Aber wer Neil Gaiman kennt, weiß, was ich mit mythologisch aufgeladen meine. So, aber du wolltest gerade was sagen?
Ja, weil ich hätte jetzt gedacht, nach den ersten 2 Folgen, dass die Handlung und der Stoff noch sehr viel mehr hergibt als 8 Episoden. Also, dass man da seriengemäß dann noch sehr viel, viel mehr draus stricken kann und noch neue Charaktere oder noch mehr einführen kann und die Handlung dann noch weiter treiben kann. Aber
naja, gut,
du denkst, also analog des Buches...
Ich gucke aber, wie viele Kapitel das hat, um da mal vielleicht rauszukriegen. Aber ich habe schon, Mitte des Buches sind schon 9 Kapitel, also an Kapiteln kann es auch nicht hinhängen. Naja, sagen wir mal so, das Problem, oder was man, wie man die Serie natürlich aufladen könnte, wäre halt, indem man Götter mit einführt, die es in diesem Buch noch nicht gibt. Dadurch könnte man natürlich die Serie noch ein wenig in die Länge strecken. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher, wie es am Ende ausgeht.
Sehr gut.
Nee, ich weiß es nicht mehr genau. Wie gesagt, es ist halt schon ein Weilchen her.
Nein, das ist sehr gut für das Schauen der Serie.
Also. Aber ich weiß jedenfalls, dass es wirklich extrem packend ist. Und es gibt mittlerweile auch parallel dazu eben noch ein Comic, was jetzt rausgekommen ist, wahrscheinlich zum Start der Serie, was ich mir wahrscheinlich nicht anschauen werde. Also Buch, Serie und Comic muss ich es auch nicht haben. Aber wer es etwas kompakter haben will und weil das vorne gerade so als Blurb draufsteht, mit von Daniel Kehlmann, ein poetisches Juwel, wie man es nicht oft zu lesen bekommt, ist Der Ozean am Ende der Straße. Wie gesagt, beide Bücher bei Eichborn erschienen, wobei ich bei dem Ozean am Ende der Straße fast empfehle, es im Original zu lesen, weil da ging es mir so, dass das einer der wenigen Bücher war. Ich habe es auch etwas höher bewertet als American Gods, für mich intern. So war, dass es eine der Bücher ist, wo man das Gefühl hatte, wenn man es liest, man hat so einen melodischen Klang des Erzählers im Kopf. Und das passiert relativ selten. Also dass man so, also nicht, dass es jetzt ein Lied ist oder ein Gedicht ist, aber man hat so, weiß nicht, man hat so einen Sprachrhythmus, wenn man diese Sätze liest, die haben sich sehr, sehr schön gelesen. Also das ist wirklich ein, ich weiß, der geneigte Serienhörer für diesen Podcast ist wahrscheinlich auch nicht der geneigte der Bücherleser, ich weiß es nicht. Aber diese beiden Bücher, ich werde es auch verlinken, wirklich sehr, sehr wärmstens ans Herz gelegt. Wirklich ganz, ganz groß. Ann-Marie, du hast jetzt, bevor ich auf Erik eingehe, der darf dann ganz sich zum
Umsetzen. Ich wollte gerade noch was zu dem Thema Büchern sagen. Ich habe nämlich gerade, wo du das erwähnt hattest mit dem Buch, habe ich mal die Amazon-Seite aufgemacht. Ich möchte nur mal die neuesten Kundenrezensionen mal ganz kurz.
Mach mal, positiv oder negativ? Ich habe es nicht gesehen.
2 Sterne, enttäuschend. Vor dem Erscheinen wollte ich das Buch lesen. Leider musste ich mich durch das ganze Buch quälen. Die nächste ist dann 1 Stern. Mir erschließt sich nicht, woher all die Begeisterung kommt. Es ist schlecht geschrieben und hat üble Logiklücken. Die nächste ist dann, also ich lese wirklich
chronologisch. Ja, nee, ist ja okay.
1 Stern, wirres Zeug. Trotz großer Vorschusslorbeeren ist dies ein schlecht geschriebenes, langweilig und inhaltlich an den Haaren herbeigezogenes Buch, das das Papier nicht wert ist. Die nächste ist dann 1 Stern, eine einzige Quälerei. Mein erster Gamen, und das ist natürlich doppeldeutig hier, mein erster Gamen und mit Sicherheit der letzte. Die Grundidee ist nicht neu, hätte man aber spannender umsetzen können. Die nächste ist wieder 1 Stern, stellenweise ausgezeichnet, jedoch insgesamt enttäuschend. Ja, kann jeder selber lesen. Also sind die neuen Kundenrezensionen,
ja, aber
bei Amazon sind wahrscheinlich viele, die jetzt nicht in dem ersten Hype, die den Schriftsteller eh gut fanden, die gesagt haben, oh, bei Amazon gibt es eine neue Serie, da lese ich doch mal vorher das Buch. Die sind relativ enttäuscht hier, die Leute.
Naja, ich habe ja gesagt, also es ist zugegebenermaßen, es ist verkopft, es ist mythologisch angehaucht, nicht jedermann ist Neil Gaiman Sache. Definitiv. Schlecht geschrieben, an den Haaren herbeigezogen, auf keinen Fall. Das ist ein Buch, wo man aufgrund seiner Länge auch zwischen den Zeilen lesen muss, wo er bewusst halt Sachen einführt, die nicht ganz so offensichtlich sind. Und wenn man da halt, ich sage es mal, bei der Verarbeitung des Textes Defizite hat, um es mal nett auszudrücken, ich glaube, erschließt sich das Buch nicht so, aber es ist unter Umständen, also hier steht zumindest, ich habe mal geguckt, bei dieser Eichborn-Variante ist halt mit dem Hugo Award ausgezeichnet, mit dem Bram Stoker Award ausgezeichnet, mit dem Locus und Nebula Award ausgezeichnet, also hat diverse Auszeichnungen bekommen. So schlecht, 1 bis 2 Sterne kann das Buch nicht sein, aber sicherlich nicht für jeden, aber trotzdem, man muss sich auf das Buch einlassen. Ich finde es grandios und wie gesagt, auch das zweite, was ich empfohlen hatte, beide wirklich sehr, sehr lesenswert. Fangt vielleicht mit dem kleineren an, mit dem Der Ozean am Ende der Straße und dann dieses etwas größere American Gods. Aber es ist beides eine lohnende Lektüre, in meinen Augen. So, Ann-Marie, du hast 2 Folgen mittlerweile gesehen. Erste Frage ganz kurz, wirst du auch noch eine dritte schauen oder ist es bei dir jetzt durch?
Ja,
und dann,
werde noch weiter schauen.
Darfst du gleich weitersehen?
Und dann
die Frage,
das abhängig.
Hat es sich bei dir die Richtung nach der ersten Folge schon erschlossen oder war es auch noch so ein bisschen Fragezeichen?
Nee, also ich fand die zweite jetzt schon ein bisschen strukturierter, also je nachdem, wie man es nennen kann, strukturierter. Mhm. Also die erste Folge wird mir ja komplett reingeworfen. Übrigens noch, jede Folge Folge bisher startet mit einer Art Prolog. Also wir sind irgendwo in der Vergangenheit. Erste Folge war, weiß nicht,
die Wikinger, die in Amerika entdeckt hatten, genau.
Genau, genau. Und da die beten eben auch schon einen Gott an. In der zweiten Folge waren es jetzt Sklaven, die von Niederländern auf so ein Schiff verpachtet wurden. Und da kommt dann eben auch so ein Gott, ein Spinnengott oder was der war. Und
das fand ich zum Beispiel, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Das fand ich sogar einen sehr bewegenden Monolog. Und da hat man gesehen, dass eben hier, das ist in dem Buch, glaube ich, nicht ganz so drastisch oder ist mir nicht mehr erinnerlich gewesen, wie man eben den Finger in die Wunde von Amerika gelegt hat, also die Sklaven da importiert hatten als billige Arbeitskräfte. Und dann hat man denen quasi in dieser Serie den Spiegel vorgehalten und gesagt, ihr habt es jetzt mal übertrieben, 200 Jahre lang nicht geschafft, die Sklaverei wirklich abzuschaffen und deswegen verbrennt euer Schiff gleich mal. Also fand ich sehr bewegend.
Sehr viel Zeit dafür. Also die Dialoge sind sowieso, oder die Monologe teilweise sind ja sehr ausufernd und dann noch mit dem Mr. Wednesday, wenn er mit unserem Shadow Moon, beste Rollenname ever.
Vor allem auch die Erklärung, war deine Mutter Hippie? Ja.
Ja. Also das ist ja immer sehr ausufernd und sehr detailreich. Und
aber ausufernd klingt bei dir schon etwas negativ. Ist es negativ gemeint oder schon?
Nein, teilweise. Also wenn ich Mr. Wednesday irgendwann, ist es mir zu weit gefragt. Ja, das stimmt. Aber bisher hält es sich im Rahmen, dass ich es okay finde. Also ist mir eben nur aufgefallen. Und das ist das eine, die Dialoge und die Story finde ich, wie gesagt, in der zweiten Folge ist schon ein bisschen strukturierter. Ich hatte eben Angst nach der ersten Folge, weil es sehr komplex war. Ihr hattet ja vor uns schon diese Frau, die sich irgendwie ihre Jugend erhält, indem sie andere Menschen beim Sex irgendwas mit denen macht, was auch immer das ist.
Ja, quasi aufnimmt in sich. Also es ist ja wie sie Mutter Natur, quasi die umgekehrte Geburt eigentlich. Klingt zwar ein bisschen blöd, aber ist halt so in dem Fall.
Sehr strange, aber mega geil dargestellt und das ist jetzt eigentlich wirklich der Hauptpunkt, wo ich alle Daumen nach oben gebe. Also die ganze Serie ist optisch, also eine glatte Eins. Sehr explizit, sehr viel Gewalt, sehr viel Sex, aber alles so gut dargestellt, dass man halt einfach Spaß dabei hat. Also das ist wirklich Filmkunst, in meinen Augen ganz, ganz großes Kino oder in dem Fall ganz, ganz großes Fernsehen. Also kräftige Farben, teilweise in Slow-Mo, was aber richtig Spaß macht. Und ist ja das Ganze, oder ja, mit dabei ist ja Brian Fuller, der ja vor vielen Jahren schon Pushing Daisies gemacht hat und Hannibal die letzten Jahre. Das sah ja auch immer fantastisch aus. Und für mich ist wirklich ein großes Stück der Serie, was bisher auch überwiegt gegenüber der Handlung, ist eben die Optik. Also finde ich total fantastisch. Und deshalb werde ich jetzt mal die nächsten Folgen sehen. Inhaltlich ist es halt, ja, in der zweiten Folge geht es jetzt so ein bisschen voran. Wir haben jetzt einigermaßen das Grundsetting, aber jetzt wie den Russen, es kommen ja immer neue dazu. Muss mal sehen, inwieweit ich dranbleiben kann. Die Folgen gehen ja immer so eine Stunde.
Gehen ziemlich lang, richtig. Das stimmt.
Ja, aber das finde ich okay. Also wir haben ja manchmal Serien, wo ich dann auf die Uhr gucke und denke, wow, okay, hätte man jetzt auch auf, weiß nicht, 45, 48 Minuten kürzen können. Finde ich hier okay. Also habe mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt.
Das ist halt die Besonderheit, glaube ich. Es ist handlungsdicht gepackt. Aber so, also nicht in die Länge gezogen wie bei anderen, also wie bei hier 13 Reasons Why, wo du denkst, da hätte man auch ein bisschen was rausstreichen können, da hätte vom Kern nichts verloren. Hier nimmt man sich auf der einen Seite zeigt Bilder, lässt die Geschichte sich ruhig entfalten, aber ohne zu langatmig zu sein, sondern so, dass man sagt, also mir ist es bei den beiden Folgen, ich bin ja doch einer, der gerne einschläft, nicht langweilig geworden und ich habe sie wirklich am Stück geguckt und habe immer dann auf die Uhr geguckt und dachte mir, meine Fresse ist schon wieder schon wieder eine Stunde vorbei, also wirklich sehr, sehr bewegend.
Also erzählt. Wie gesagt, das ist so ein bisschen, was mich jetzt noch nicht ganz so an der Serie gehypt hat, ist dann wirklich so die Story selbst oder halt die Erzählstruktur. Da muss ich mal sehen, wie sich das entwickelt, aber allein für die Optik gucke ich erstmal weiter. Und jetzt in der zweiten Folge ist ja auch Gillian Anderson dabei und ich habe gesehen, sie wird insgesamt, also es wird noch öfter in Erscheinung treten, laut IMDb.
Ja, ist ja auch eine dieser Göttinnen, wo ich gerade nicht weiß, welche. Es ist manchmal wirklich schwer.
Die Fernsehgöttin.
Ja, aber das hat ja meistens auch irgendwie, also einen realen Hintergrund. Ich gucke mal, was hier steht. Das ist der neue, Mediengott, also dieses, das goldene Kalb des Fernsehens. Ja, ich sag nur, aber es hat halt...
Meine liebste Göttin.
Die du anbetest. Ja. Also deswegen hast du Gillian Anderson ein Poster bei dir an der Wand.
Ja, fast. Ich habe einen Fernseher an der Wand. Ja, genau. Also da freue ich mich. Und Kristen Chenoweth, die wir ja auch von Pushing Daisies kennen, spielt noch mit. Und ja, also Torspieler ganz fantastisch. Und jetzt würde ich nochmal an Erik abgeben. Der ist bestimmt ein Trauer in der Ecke, weil ich nicht sagen kann.
Nö, ist ja eigentlich jetzt alles gesagt hier. Ich kann da nicht mehr viel hinzufügen. Also die Optik ist natürlich der Hammer. Also für so eine Stars-Produktion, ich meine, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir da jemals irgend so ein opulentes Werk da gesehen haben.
Würde mir auch schwer
fallen. Auch mit den Effekten. Ich fand das auf eine angenehme Weise übertrieben, die Effekte. Also es war jetzt gerade so in diesem Epilog von der Folge 1, wo die dann so irgendwie von dem Strand gehen wollen, dann kommen plötzlich so Pfeile geflogen und wirklich so hunderte Pfeile in diesen einen Typ da rein. Als sie sich auch gegenseitig dann irgendwie ihren Göttern da irgendwie ein Opfer bringen wollen und so, sich da die Augen ausstechen und dann irgendwie sich gegenseitig abschlachten und sowas. Also das ist auch voll krass. Also es ist auf eine angenehme Weise comichaft übertrieben und trotzdem die Geschichte ist irgendwie so kurios erzählt auch, dass es irgendwie neugierig macht, wie es weitergeht.
Mal eine Frage, hat einer von euch überhaupt schon mal was von Neil Gaiman gelesen?
Nein.
Nein, kennst du uns doch da.
Ja, hätte es sein können, ich meine immerhin.
Mich schrecken hier diese Amazon-Rezension doch etwas ab.
Echt? Ah, die würde ich nichts geben.
Das scheint was für Freaks zu sein hier.
Für Freaks und Geeks. Ganz andere Serie. Nee, aber wirklich, also nochmal, wärmstens empfohlen. Das ist für alle Leute, die intellektuell doch etwas auf der Kösche haben,
ein für Leute, die gerne 8-Stunden-Podcast über Geschichte hören.
Man kann das nicht bedenkenlos empfehlen, muss man vielleicht mal ein bisschen einschränkend sagen hier, ne? Also,
aber es war schon, der Hype war schon echt groß vor der Serie.
Also, aber mir ist das alle vor kurzem erst wirklich.
Ich habe da nichts mitbekommen.
Nee, ich auch nicht, deswegen sage ich ja.
Ich habe das hier gelesen in der Hausaufgabe, dass wir es gucken müssen. Dann habe ich geguckt bei Amazon, da kam das Banner und habe ich gedacht, ach, das ist es ja schon.
Haben wir irgendetwas verpasst. Aber trotzdem, sehr, sehr schöne Serie. Also einstimmig würde ich dir sagen, guckt jeder von euch weiter? Alex, du, wie sieht es bei dir aus? Hast du die zweite Folge schon gesehen eigentlich jetzt?
Nein, noch nicht. Dann muss ich gucken, wenn mir die zweite Folge eventuell gefällt, dann ja. Wie gesagt, ich war auch noch so ein bisschen, die Story an sich fand ich jetzt auch nicht so der Mega-Burner. Von daher muss man gucken, wie sich die Geschichte entwickelt. Und jetzt nur, weil es halt schöne Effekte sind, das bringt auch keine Pluspunkte.
In meinen Augen, ich glaube, wenn du das unter dieser Prämisse schaust, dass es eben alles irgendwie, also alle, die da auftauchen, irgendwie Götter sind, die entweder abserviert sind, beziehungsweise eine ganz andere Gewichtung bekommen als früher und einfach so als auch als in gewisser Weise Sozialkritik ansiehst, dann bekommt das, glaube ich, auch in meinen Augen eine ganz andere Erzähltiefe oder eine ganz andere Gewichtung. Dann ist es nicht eben nur ein Fantasy-Drama, sondern da steckt halt auch ein bisschen was dahinter, meiner Meinung. Alex, Erik, guckst du es weiter?
Ja, ist ja mit dabei bei Amazon. Kostet ja nichts.
Wenn sich's mal gucken. Ergibt. Na gut, dann soll's das mal gewesen sein und wir kommen mal schnurstracks zur nächsten Serie, die wiederum...
Annemarie, fragst du nicht, ob die es weiterguckt?
Na doch, bei der weiß ich, dass sie weiterguckt, die hat sie schon erzählt.
So, okay. Habe ich doch schon alles gesagt.
Jetzt könnte ich mal sagen, Erik, hörst du nicht zu?
Annemarie, was machst du denn alles?
Nein, ich habe voller Stolz, kann ich sagen, Modern Family habe ich hier vor einigen Wochen beschlossen, nicht mehr zu schauen. Das ist jetzt in der Staffel ist das 7. und ärgere mich jetzt schon seit gefühlt 2 Jahren, dass ich es nicht mehr oder kaum lustig finde und mich ja teilweise ärgere und habe es jetzt geschafft, aus meiner Liste zu verbannen.
Da ist ein Timeslot frei geworden quasi für American Gods.
Ich habe letztens gerade wieder angefangen, Modern Family zu gucken. Eigentlich nicht 7. Staffel, sondern irgendwo, wo die Regierung irgendwie gesagt hat, dass Schwule jetzt heiraten dürfen und dann fangen die an, ihre Hochzeit zu planen. Da bin ich jetzt gerade. Also da ist noch lustig, muss ich sagen. Ja. Da ist noch lustig.
Vielleicht braucht man immer so ein bisschen Abstand und dann ist wieder gut.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Serie, die wir wiederum ausgewählt haben, weil sie einfach bei Amazon im All-Inclusive-Paket, da gibt es ja nichts extra. Aber
ich habe doch noch eine News.
Die steht aber nicht drin, oder bis eben stand sie nicht?
Natürlich.
Ach da, oh nein.
Also, die andere, ach, ja, doch. Ist die Serie nicht von Amazon, die andere, sondern von Netflix?
Die meine ich ja. Die habe ich ganz kurz... fast übersehen, dass es da eine zweite Staffel gibt, Annemarie. Von was gibt es eine zweite Staffel, wo ich mich aufregen kann?
Ja, von Jerks.
Verstehe ich nicht. Das ist eine Sache, weißt du, für American Gods, für solche Bücher 1-2-Punkte-Bewertung schreiben und dann aber Jerks eine zweite Staffel am besten gucken wollen. Das ist die Klientel, die Jerks guckt. Ich kapiere es nicht.
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist halt ein Humor, den wir halt nicht so lustig fanden. Das war
den wir nicht teilen, ja.
Ich habe ja tatsächlich...
weitergeguckt.
Ich habe tatsächlich die Staffel zu Ende geguckt.
Du hast
geguckt,
die Petition.
Ja. Oh nein.
Zu Ende.
Ich habe die Staffel komplett geguckt und... Das, was wir am Anfang so schlimm fanden, wird dann mit der Zeit weniger.
Nee, Erik, das wird nicht besser.
Ausreden,
du gewöhnst dich nur daran, du stumpfst ab.
Nee, das stimmt nicht.
Du stumpfst ab.
Nee, ich hab, das sind bei mir ziemliche Trigger, wenn da solche komischen Szenen kommen und die sind einfach dann nicht mehr in dieser Häufigkeit da und es ging dann einfach, ich habe es dann irgendwie laufen lassen und so, war dann halt ganz okay. War jetzt nicht so der Riesenkracher, hat mich jetzt
gewundert. Während du mit den Kindern gespielt hast.
Dass da eine zweite Staffel kommt und so, hat mich jetzt schon gewundert. Aber ein paar Mal waren dann ganz nette Szenen dann drin, also, aber ja, nichts Berauschendes. Also ich gucke da jetzt auch nicht weiter, wenn es da jetzt eine zweite Staffel gibt, aber ich wollte wenigstens noch gucken, was da jetzt so insgesamt dran ist und ich meine, die Folgen haben ja irgendwie nur 20 Minuten gehabt und so. Hat es nicht so lange gedauert, da das Ding durchzugucken.
Naja, also es ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann und die ich auch nicht weiter kommentiere. Ich mich direkt in die nächste Serie stürze, obwohl die nicht, also die ist schon nicht schlecht in meinen Augen. Es ist eine schöne Comedy mit einem leicht, wahrscheinlich einem Drama-Anstrich. Komplett verfügbar, wie Erik schon zutreffend gesagt hat. 13 Folgen bei Netflix und, wie ich aber nicht wusste, sie basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Eine Unternehmensgründerin namens Sophia Amoroso, die, keine Ahnung, mit Anfang 20 schon Multimillionärin gewesen ist, als Selfmade-Frau auf der Forbes-Liste der reichsten US-Amerikanerin mit 32 stand und einer der jüngsten, wie gesagt, Multimillionärinnen außer Taylor Swift gewesen ist und dann irgendwie so einen Umsatz von mehreren 100 Millionen hatte. Alex, so viel zum Thema, warum verkauft man gebrauchte Sachen? Es kann auch verdammt lukrativ sein und verdammt gut ausgehen. All das kannte ich nicht, während ich die Serie geschaut habe und ich habe sie mir nur angeschaut und sie entwickelt sich so, sagen wir mal so, langsam, wobei man aus meiner Sicht sagen muss, die Hauptdarstellerin Britt Robertson, die in diesem Film Sophie Marlowe spielt, ist mir unheimlich sympathisch. Von der Art, wie sie spielt, von der Art, wie sie ausschaut, von wie sie agiert. Und sie ist eigentlich so ein wenig eine, na, man könnte fast sagen, so ein wenig eine Loserin. Also zumindest irgendwie kriegt sie es am Anfang nicht so richtig gebacken. Bis sie dann, ich weiß gar nicht, Annemarie, du darfst mir ganz kurz helfen, warum wird sie auf die Straße gesetzt bei ihrem eigentlichen Job?
Beim ersten, bei der Schuhverkäuferin, weil sie zu spät kommt, weil sie während der Arbeit surft und weil sie das Sandwich ihrer Chefin ist.
Genau, also sie kommt schon zu spät,
nicht benimmt.
Dann surft sie privat im Netz, also bei eBay schon, man merkt schon da schon, da werden schon die ersten quasi Saatkörner gelegt und irgendwann ist die Chefin, die ist auch so eine verdammt gute Person eigentlich irgendwie und lässt sie halt dann doch gehen. Auf dem Weg irgendwie nach Hause oder irgendwo zwischendurch kommt sie jedenfalls auch an einem Secondhand-Store vorbei und dort findet sie eine Vintage-Motorradjacke, wo sie dann gleich sagt, na pass auf hier, ich habe nur, keine Ahnung, $10 kriege ich sie und er wollte eigentlich 20 haben und er sagt, naja gut, ich gebe sie dir für 10 oder andersrum, ich nehme sie für 10 oder gebe sie, ich zahle nur 10, so rum, ich gebe dir noch einen kostenlosen Business Advice und dann sagt sie halt, dass das eben die ganz spezielle Jacke ist, macht dann natürlich ganz schnell ganz viele Fotos, beziehungsweise nachdem sie halt gefeuert worden ist und so startet sie die erste Aktion und gewinnt für diese, keine Ahnung, $10 Investition das 600 oder so, also relativ viel und bekommt das und das ist so der eigentliche Start dieser Serie. Wir verfolgen im Prinzip nachher den Aufstieg der Sophie Marlowe als, wie soll man sagen, Unternehmerin, die halt...
Sophia, Entschuldigung.
Da halt unheimlich erfolgreich eben letztlich agiert mit dem Ankauf und Verkauf von Dingen und von der Art und Weise, wie sie das macht. Und mir persönlich hat es ausgesprochen in dem Fall gut gefallen, weil sie eben nicht, weil da jetzt dieses Business dahinter ist, sondern weil sie halt so eine, wie soll man sagen, eine... Sie gibt nicht viel darauf, was andere über sie denken, ist so, ja, man könnte fast sagen, vielleicht so dieses unangepasste Frauenbild einer Kinderbuchheldin Pippi Langstrumpf, also weißt du, so dieses, ich kann alles, mach alles, weil ich es will, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, genauso agiert die gute Frau und das dann, wenn man sich die Geschichte anschaut im Hintergrund, dann halt unheimlich erfolgreich, aber ich glaube, irgendwie gibt es dann einen Bruch, irgendwas, es war dann irgendwie, ich glaube, sie irgendwie gescheitert, aber warum und weshalb, weiß ich nicht so genau. Die Serie gefällt mir relativ gut. Es ist ein Format, das sind die alle eine halbe Stunde lang, Annemarie, die Folgen?
Ja, teilweise auch nur 25, 24.
Okay, also man ist dann, sagen wir mal, in 3,5 Stunden, nee, Quatsch, wie viel sind es? 4,5 Stunden eigentlich durch, wobei ich jetzt, glaube ich, nur die erste bis jetzt geschaut habe. Aber ich eine der Folgen ist oder eine der Episoden, die ich weiter gucken werde. Wobei ich auch zugeben muss, ich habe nur mal als kleinen Anteaser, es wäre interessant, Annemarie, von dir zu erfahren, oder du hast, glaube ich, auch nicht reingeguckt. Nebenbei den Pilot von ne, Girlboss mir geschaut. Wir haben ja gar nicht gesagt, worum es eigentlich geht in dieser Serie. Und Dear White People. Und Dear White People hat mich so gepackt, dass ich, glaube ich, die ersten 3-4 Folgen am Stück geguckt habe. Im Verhältnis zu Girlboss hatte mich nicht ganz so. Trotzdem werde ich dort weiterschauen, weil ich diese sympathische Hauptdarstellerin mag, weil ich die Art und Weise dieser Figur mag. Es ist jetzt kein ganz, ganz großer Gewinn, wo ich sage, wie American Gods muss man unbedingt gesehen haben. Aber es tut auch nicht weh und macht eigentlich Spaß. Und mich würde ja interessieren, da du ja wahrscheinlich die erste Staffel schon komplett durchgeschaut hast, wie ist die Gewichtung zwischen Comedy und dem Realex, der real existierenden Figur?
Wie ich in unserem Dokument geschrieben habe, habe ich sechs Folgen gesehen.
Und das ist ja quasi schon fast alles. Sogar. Zwei Drittel.
Was war die Frage?
Naja, wie ist die Gewichtung? Bleibt es stark bei Comedy oder ist es schon mehr so diese Lebensentwicklung
also
der Figur?
Bisher ist es noch gute Gewichtung. Also wir haben natürlich auch ihre so ein bisschen emotionalen, sag mal, Anfälle oder dann, wenn sie quasi sich auf sich selbst besinnt oder so ein bisschen ihren Panzer, ihren Schutz fallen lässt, aber das nimmt sie ganz schnell wieder auf, weil sie natürlich nicht verletzlich wirken will und dann hat sie so ein bisschen ein Hoch und also ist ein Auf und Ab und hat aber auch noch diese komischen Momente, gerade durch die Nebenfiguren, also dieser Verkäufer in dem Secondhand-Laden. Dann nimmt sie einen Job an in einer Uni-Bibliothek oder in einer Uni. Da gibt es auch kuriose Figuren, deshalb, also ich finde, das hält sich noch ganz gut die Waage. Soll ich jetzt noch mehr?
Nur wenn du noch was hast, bin jetzt mit meiner Analyse erstmal durch. Ich kann es immer empfehlen.
Eine Frage an dich, Annemarie. Würdest du so eine Jacke kaufen und anziehen?
Nee, aber ich bin ja jetzt nicht so in Vintage und man könnte mir da wahrscheinlich auch eine Jacke für 500 € und ich würde denken, die ist nur 40 wert. Also ich sehe da...
Ich glaube, du musst die Frage präzisieren, Erik.
Jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt das Ding irgendwie wert, aber rein von dem... Also ich fand die ja so abgrundtief hässlich, diese Jacke.
So schön war die nur auch wieder nicht. So. Ja, die Frage ist doch, die andere Frage ist doch, würdest du sie, ich würde sie wahrscheinlich nicht anziehen, wenn ich wüsste, dass sie halt so viel Geld wert ist und ich sie verkaufen will, einfach weil ich denke, ich beschädige die dann. Davon abgesehen, dass mir die Frau...
Du meinst jetzt an Sophias Stelle, dass sie sie vor dem Verkauf noch wild rumgetragen hat, oder?
Nee, das meine ich nicht, mir ging es ganz allgemein um die...
Also vom äußeren Erscheinungsbild
derselben. Das Muster, sage ich mal, dieses Artikel.
Ja, na, das ist doch, aber das ist ja der Geschmack eines jeden Einzelnen. Also,
aber die hatte ja vorher eigentlich ganz...
Ich würde auch kein Stuttgart-Trikot anziehen.
Was würdest du?
Kein Stuttgart-Trikot anziehen.
Das steht auch nicht jedem.
Kann ich auch nicht beschreiben. Ich finde die Jacke gar nicht so schlecht rein optisch.
Das muss man auch tragen können.
Ja, natürlich. Und man muss auch die Größe haben noch dazu, ne? Aber.
Nee, aber diese komische Jacke da, also, weil da hing ja auf derselben Stange hing ja noch Sachen, die sahen halbwegs ordentlich aus. Und dann nimmt die diese komische Jacke.
Die wusste
diese
doch, was das denn wert ist. Das ist doch der Punkt.
Ja, aber dann hat sie sie gleich angezogen. Motorcycle.
Bis dahin hat sie ja noch ganz ordentliche Klamotten angehabt und dann zieht die auf einmal diese komische Jacke an. Boah.
So weit ja, aber das ganze, nackt, ihr ganzes Outfit ist doch immer Retro und Vintage und also ich finde, das hat schon zu ihr auch gepasst. Da. Das Grobe mit dieser zierlichen Figur, also
ich kann das nur unterstreichen. So, jetzt mal weitergeführt.
Wir sind ja auch kein Mode-Podcast, von daher whatever. Jetzt noch kurz zur Serie. Mir hat die ganz gut gefallen. Also ich war auch so ein bisschen ambivalent eingestellt nach der Pilot-Episode, weil Sophia da schon sehr, sehr unsympathisch rüberkommt. Aber das ist halt mal ein weiblicher Anti-Held, der halt echt teilweise kacke ist.
So darf ich dich fragen, was unsympathisch war bei ihr?
Naja, halt dieses, wie sie ihrem Vater gegenüber auftritt und halt dieses, ich will nicht erwachsen werden und erwachsen werden ist kacke, aber verdammt, ich brauche ja doch irgendwie Geld oder irgendwas, um in dieser kapitalistischen Welt zu überleben. Sie hat da ja schon den Blick, also sie ist ja nicht dumm, aber sie will halt eben nicht erwachsen werden, hat da ihren Panzer und pfeift auf Hilfe von anderen, gerade durch ihren Vater, der ist aber echt, ist halt kein Arsch, sondern er meint es wirklich gut mit ihr, versteht aber nicht, dass eine 23-Jährige schon irgendwie auf eigenen Füßen stehen will und nicht mehr bei ihm einziehen will, auf der anderen Seite halt aber keinen Job hat und ihre Wohnung gefändet wird, ist halt so ein bisschen alles, wie halt eine 23-Jährige ist, wenn sie zum ersten Mal alleine leben will. Und das hat mir dann wieder ganz gut gefallen, weil das ja schon relativ nachvollziehbar ist. Das ist halt mal immer ein starker Charakter und niemand, der sich so schnell dann wieder bequatschen lässt und irgendwelche Jobs eingeht, worauf sie eigentlich keinen Bock hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob das die erste oder zweite Folge ist. Sie weint ja dann auch und realisiert auch, Mist, ich habe Kacke gebaut, aber dann zieht sie halt ihre geile Jacke an und macht wieder Nase hoch und dann geht's halt weiter. Und aber ich denke, einen großen Einfluss, warum ich sie dann doch gut finde, also die Figur ist eben die Darstellerin, weil die finde ich, genau wie Daniel auch gerade gesagt hat, echt super. Ich kannte die vorher nicht. Ich finde, sie sieht in sehr vielen Einstellungen aus wie Jennifer Lawrence. Halt
nee, wie Sophie Marceau, finde ich so ein bisschen. Also in meinen Augen. Aber ist vielleicht auch.
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Weil du es in der Annemarie nicht mehr.
Doch.
Na boom, die Fete, das war lange vor der Zeit.
Ja, also ich gucke es auf jeden Fall weiter, ja.
Nee, können wir nur Erik fragen, ob der die Ähnlichkeit auch sieht. Und sie hat bei Under the Dome, also das ist ja das Interessante, also sie ist ja die Schwester bei Under the Dome, wo sie mitgespielt hatte, da war sie ja blond und hier ist sie halt jetzt deswegen eher so dieser Sophie Marceau-Look, brünett mit so leichten Locken drin. Also, und bei Life Unexpected damals, grandiose kleine Serie, war sie auch genial. Also hat ganz viele gute Serien mittlerweile.
Ja, und dafür, dass sie 90 erst geboren ist, faszinierend. Ja, jedenfalls werde ich das Ganze weiter gucken, weil es mich jetzt echt so ein bisschen, also man weiß ja, wie das ausgeht, also sie wird ja sehr, sehr erfolgreich und das will ich jetzt auch sehen, weil ich ihr natürlich den Erfolg auch gönne. Was noch ganz interessant war jetzt in einer der letzten, also so Folge 4, 5, 6, die ich jetzt geguckt habe, fokussiert sich eine komplette Folge nur auf die Freundschaft zu ihrer besten Freundin Annie, da arbeiten sie auch mit Rückblenden und das hat mich sehr gefreut, also einmal, dass ich wirklich die Zeit nehme, so eine ganze Folge darauf zu verwenden. Auslöser dafür ist wirklich nur eine Kleinigkeit und das macht beides Figuren nochmal greifbarer und nachvollziehbarer, auch die Dynamik zwischen den beiden Figuren, das hat mir außerordentlich gut gefallen, die Folge, und ja, deshalb werde ich auch weiter gucken, also ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwas in der Erzählweise groß ändert und deshalb denke ich, das ist eine Serie, die mir ganz gut gefällt. Das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, kein OMG Musti des Jahres, aber die unterhält mich sehr, sehr gut. 25 Minuten machen sich sehr gut am Nachmittag auf meiner BVG-Fahrt nach Hause nach der Arbeit und deshalb glaube ich, werde ich die jetzt eine Woche durchhaben und ja, kann ich empfehlen, aber wer nach einer Folge denkt, okay, das ist kacke, der muss oder die muss dann auch nicht weiterschauen, weil dann ist es wahrscheinlich nichts für euch. Ja, und was ganz lustig ist, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, das spielt ja in 2006, das heißt, sie fängt ja auch an, ihren Vintage-Shop dann über eBay zu, also sie kauft ihre Sachen zunächst über eBay, hat dann ein eBay-Konto und ist so ein bisschen, der ganze Kontakt mit ihren Kunden läuft dann halt über MySpace und das ist halt alles so lustig, also wie, total bescheuert, aber man sagt halt echt, ja, wie retro das schon ist.
Wie alt das schon ist, damals top aktuell und jetzt schon denkst du dir so, sowas gab's noch.
Ja, und auch Starbucks und so, fancy Scheiß und ja, also mir hat das gefallen, ich kann aber durchaus verstehen, wer von der Figur Sophia angenervt ist oder sie nicht nachvollziehen kann und wen die Geschichte halt einfach nicht interessiert und wer die Lederjacke nicht kaufen würde.
Los Alex, jetzt machst du es mal runter und sag mir, warum es so schlecht ist.
Nö, also das mache ich jetzt auch nicht. Also ja, ich fand's kacke, aber ich mach's jetzt nicht runter. Nee, also eins war es in der Tat absolut nicht. Ich fand diese Frau mega nervig mit ihrer Art da, den armen Kerl da erst dann hier anzuheizen und dann zu sagen, nee, sie will nicht weitermachen, das finde ich schon mal sehr fies, da wo es dann da zur Sache geht. Und ja, und dann diese Art da von der, dieses nur Rumgehänge und ja, ihren armen Papa da, wie ihr schon gesagt habt, da einfach so ein bisschen doof dastehen zu lassen, fand ich irgendwie sehr blöd. Und dann auch diese Szene dann mit dem Teppich, wo er dann mit dem Teppich durch die Stadt rennt, ziemlich bescheuert. Und alles in allem, ja, ist einfach auch nicht mein Thema, so dieses ja, Vintage-Verkaufen-Zeug und sie ist ja dann auch, sie war ja vielleicht kurzzeitig erfolgreich, aber dann hat sie das ja auch in die Insolvenz getrieben, habe ich ja jetzt mal nebenher gelesen und war ja auch nicht anscheinend auch nicht so ein cooler Typ, wie es da dargestellt wurde. Da gibt es ja auch ein paar Berichte hier, dass sie irgendwie schwangere Mitarbeiter vor die Tür gesetzt hat.
Ja, das habe ich dann, das passt ja dann schon wieder auch zu dem Charakter, der hier dargestellt wird.
Ja, aber wobei das ist ja schon ziemlich arschig, ne? Aber
ja, natürlich.
Aber gut, ob da was dran ist, weiß man auch alles nicht, ne? Aber im Endeffekt, die Serie an sich war nichts für mich. Also das war, ich fand es einfach nur langweilig und die Hauptfigur, so toll wie ihr sie gefunden habt, fand ich sie einfach nur mega nervig und ich kann ihr da nicht so richtig abgewinnen. Von daher werde ich hier auch nicht weiter gucken, weil ja, die ganze Geschichte interessiert mich nicht und die Hauptfigur finde ich nervig. Von daher ist es nicht meins. Von daher, nö, diesmal nichts mehr.
Erik, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich konnte mich auch. Also normal ist halt immer ganz gut, wenn man irgendwie sich in irgendwelche Figuren ein bisschen reinversetzen kann oder wenn man irgendwie mit denen mitleidet oder mitfiebert oder sowas. Das ging hier bei mir, hat bei mir überhaupt keinen Trigger irgendwie ausgelöst. Ich fand die einfach nur nervig. Die ist mit ihrem Leben nicht klargekommen. Die hat Leute irgendwie verarscht. Also irgendwie die, wo sie einen Job bekommen hat noch, trotz ihrer Art. Ja, selbst die hat sie noch verarscht. Und dann hat sie gegenüber ihrer Freundin hat sie noch nicht mal die Wahrheit gesagt, warum. Und ich fand die einfach nur total daneben. Und wie sie dann auch mit ihrem Vater umgegangen ist. Also sie selber kriegt nichts auf die Reihe. Und dann benimmt sie sich gegenüber den Eltern so, nee. Also über die will ich einfach keine Serie sehen. Das ist, gibt mir gar nichts. Also ich weiß nicht, ob da jetzt noch der Riesenkniff kommt, wo ich sage, hey, wow, jetzt hat sie alles auf die Schleife gekriegt, ihr Leben. Und das muss man gesehen haben. Aber zumindest die erste Folge hat mich nicht dazu gebracht, zu sagen, das will ich sehen.
Gut, lassen wir das einfach mal so stehen. Jeder sollte sich selbst ein Bild machen. Wie gesagt, wer Netflix hat, kann das problemlos machen. Dort sind die alle Folgen gleichzeitig verfügbar. Mir ist wieder aufgefallen, wie schwer es mir fällt, auf eine Woche auf eine Folge zu warten. Gerade bei American Gods hätte ich ganz gerne mehr am Stück. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich bei Riverdale momentan aufgrund dieser kleinen Pause abgestorben bin. Aber ich werde es irgendwann noch zu Ende schauen, wenn ich einmal wieder weitergeguckt habe. So, sonstige News. Also
da kommt jetzt, glaube ich, nur noch
das Finale. Ja, ja, das Finale kommt die Woche,
glaube ich. Aber letzte Woche wurde enthüllt, wer Jason umgebracht hat.
Spoiler!
Und vollkommen uninteressant.
Also, ach so, uninteressant, auch das noch?
Nein. Also so dieser Mordfall für mich war halt, also ich weiß, es hat sich jetzt noch die ganze Staffel gewonnen, es ist 12 Folgen. Ja,
weiß ich, ein bisschen roter Faden oder was?
Der Aufhänger, roter Faden.
Naja.
ich weiß, es war halt jetzt der Aufhänger der ganzen Staffel, aber das interessiert mich halt überhaupt nicht. Die Charaktere, großer jetzt, außer bis auf Archie, der kann auch weg. Interessieren mich ja die Charaktere und das ist viel, viel mehr als da dieses dumme Jason, was da passiert. Aber das wird jetzt einigermaßen gelöst, ja.
Gut, dann kommen wir zur letzten Serie des Podcasts.
Also noch eine News drin.
Schön überlesen. Eric,
Mann, also mein aber Gott, was ist denn los?
Ich habe keine Brille, hab die Brille nicht auf heute.
Ach so, kann mich gar nicht mehr erinnern.
Designated Survivor.
Ich habe die Staffel hatte ja irgendwie mittendrin aufgehört und das ging ja jetzt weiter.
Weil's so
und,
gut war so.
Ja, ging jetzt irgendwie weiter und ich habe da jetzt wieder weitergeguckt. Weiß nicht, Annemarie, du weißt ja bestimmt mehr, was da jetzt, wie viel da jetzt noch kommt. Ich finde es auf jeden Fall wieder großartig.
Ich gucke ja nicht mehr, also von daher.
Nee, aber wo haben die aufgehört und was kommt da jetzt noch?
Sie guckt doch nicht mehr.
Annemarie, sag mal, kann das sein, dass die nach der 9. aufgehört haben, dass sie jetzt irgendwie Folge 10?
Erik!
Annemarie, du guckst doch jeden Scheiß, sag doch mal.
Kennst du schon mal so gut aus.
Sag einfach irgendeine Hausnummer.
Nee, das läuft aber mindestens 10 Folgen. Also ich gucke nicht, aber ich habe halt das Gefühl, das guckt einfach bei es läuft doch bei Netflix. Ich sehe da gerade so super sind. Warte, IMDb.
Ansonsten mache ich gleich mal weiter mit der nächsten Serie, dann kannst du es ja nachher noch machen.
Ich reiche das noch nach.
Und zwar die Handmaid's Tale. Ganz schwierig, nicht Handmaid's Tale.
Jetzt sagst du 5 Mal jetzt bitte.
Handmaid's Tale. Ist eine Serie, beginnt etwas kurios, nämlich dass eine Frau mit einem Kind flüchtet, beziehungsweise die sind irgendwie erst mit dem Auto unterwegs und dann flüchten die irgendwie so halb durch den Wald und ich weiß gar nicht, was ist denn da los und so. Werden halt verfolgt und werden dann halt auch aufgegriffen von irgendjemand, das sieht man alles nicht so deutlich. Und sie wird getötet und das Kind wird mitgenommen. Und dann ist erstmal, das ist der Epilog. Wir haben ja schon bei American Gods gesehen, dass ein Epilog ziemlich heftig sein kann. So ähnlich ist es hier auch. Und dann kam ja eine neue Szene und da hat mich die Serie eigentlich fast verloren gehabt. Also Das sieht aus wie bei diesem, da gibt es so ein Gemälde, wo so eine Frau mit so einem weißen Hut, da irgendwie so ein ich glaube ein Kakao irgendwas, das heißt auch irgendwie die Frau mit dem Kakao, irgendwie sowas, die da so trägt. Auf jeden Fall haben die da so ganz mittelalterliche Hüte auf und die sind halt, oder die sitzt halt bei so einer Familie und ich wusste das gar nicht einzuordnen, was das jetzt, in welcher Zeit das jetzt gerade spielt und so. Und das sieht halt so aus, als wäre die als Hausmädchen zu dieser Familie gekommen und hat da so eine Art Einweisungsgespräch und da erzählt halt die Frau des Hauses, die übrigens gespielt wird von Yvonne Strahovski von Chuck, die hat da die Agentin bei Chuck gespielt. Hier wirkt es aber ganz anders, also kein bisschen lustig, sondern wirklich ganz tough hier. Und der Mann des Hauses, wer war das gleich? Joseph Fiennes, genau, auch ein ziemlich bekannter Darsteller. Der ist, wie man dann etwas später erfährt, der ist so Commander bei so einer Armee oder was die da haben. Ich habe auch noch nicht ganz durchgesehen, weil ich habe nur erstmal die erste Folge geguckt. Deswegen, da wird dann vielleicht noch ein bisschen mehr erklärt werden. Wir erfahren auf jeden Fall dann so peu à peu, dass es so in so einer nicht allzu fernen Zukunft spielt oder vielleicht sogar in der Gegenwart. Und da gab es vorher ein Fruchtbarkeitsproblem bei Frauen. Das heißt, viele Frauen, die schwanger geworden sind, haben ihre Kinder verloren oder viele sind halt gar nicht erst schwanger geworden. Und das führt natürlich dann auf lange Sicht dazu, dass so eine Gesellschaft irgendwann ausdünnt. Und es gibt sehr, sehr wenige Frauen in dieser fiktiven Zukunft, die wir hier sehen, die noch Kinder gebären können. Und die werden dann wiederum von irgendwelchen reichen Familien als Handmaids gehalten und müssen sich dann immer mal auch gefügig geben dem Hausherrn, damit er eventuell dort ein Kind zeugen kann, weil die Frau des Hauses unfruchtbar ist. Und dazu kommt noch, dass in dieser dystopischen Zukunft die ganze Gesellschaft auf einem extrem, würde man sagen, religiösen, also theokratischen System basiert, was extrem patriarchisch aufgebaut ist. Also die Frauen haben da nicht so viel zu melden und das Ganze, also die Frauen werden auch mit Religion sehr stark unterdrückt und insbesondere auch diese Handmaids bekommen da regelmäßig so eine Gehirnwäsche. Das sind ja nur so eine Handvoll Frauen, die immer in diese Schulungen kommen. Und ja, immer wenn dann irgendwie neue dazukommen, die sind natürlich erstmal so ein bisschen rebellisch. Da wird auch dann teilweise auf übelste Weise, wird denen da mal so ein Licht ans Fahrrad gemacht, dass die auch mitspielen in dem ganzen Spielchen da. Und ja, ansonsten fliehen darf man natürlich auch gar nicht. Oder es wird halt alles ziemlich stark unterdrückt. Jetzt überlege ich gerade, habe ich noch irgendwas vergessen, was wesentlich ist. Wie gesagt, spielt alles in einer sehr düsteren Zukunft. Eine ganz krude Gesellschaftsvision, die aber in sich irgendwie absolut stimmig ist an jedem Punkt. Ist ja meistens so, wenn irgendjemand so eine Zukunftsvision hat, ich sag mal so Thema Tribute von Panem oder irgend sowas, da gibt es dann irgendwo so Punkte, wo man sagt, oh komm ey, das kann ja jetzt nicht sein. Aber hier, das ist irgendwie so entworfen, dass irgendwie jedes Teil irgendwie stimmig ist. Es greift halt ineinander, gerade dieses Unterjochen von Frauen und dieses ganze gesellschaftliche System, dieses Denunzieren, dieses gegenseitig Überwachen, wenn diese Handmaids miteinander sprechen oder wenn die einkaufen gehen, dann wissen die auch nicht, ob die andere sie nur aushorcht und dann werden die in ihren Häusern überwacht, gibt es dann solche Eis und denn wenn die einkaufen gehen, dann gibt es so Lebensmittelmarken, also irgendwie ist auch das ganze wirtschaftliche System da irgendwie ein bisschen vorm Baum gegangen in dieser Zukunft und wir erfahren dann auch, wo es dann mal Orangen gibt, dass offensichtlich da irgendwo in Florida irgendwo der Krieg erfolgreich war, also offensichtlich ist es ein sehr zerrüttetes Land, was irgendwie nur mit harter Hand noch regiert wird. Ich finde das extrem spannend, also ich, wie gesagt, die Serie hat mich fast verloren bei dieser komischen Szene, wo die da bei den Leuten zu Hause sitzt mit ihrer seltsamen Hausmädchenkleidung und dachte, oh Gott, was ist denn das jetzt hier? Haben wir jetzt so eine Art, hatten doch mal was mit diesen Frauen da, mit dieser Frauenserie, weiß gar nicht mehr, dieses Spanische oder so, was ist auch so furchtbar. Ich dachte, es geht in die Richtung, aber dann so diese düstere Zukunftsvision immer mehr um sich greift und wir dann immer mehr Puzzleteile erfahren, hat es mich immer mehr interessiert und richtig gut mitgenommen. Ich glaube, der Annemarie auch, ne? Ja. Oh ja, hast ja noch mehr Punkte gegeben als ich.
Ja, also mich warst du fertig? Also,
ja, ja.
Ja, gut. Also mich hat es auch total mitgenommen. Also ich wusste in etwa, worum es geht.
Ich wusste gar nichts. Mich hat das voll kalt erwischt,
ja, das Ding. Ja, also das ist natürlich dann ganz schön hart. Also ich habe da auch irgendwie den Hype mitbekommen, weil das ganze Handmaid Tale basiert ja auf einem Buch von 85.
Das auch von dem Gay Man?
Nee. Margaret Atwood.
Genau. Und das wurde damals ja geschrieben, also sie hat sich da ja nicht, sie hatte da ja schon die Idee und zu dem Zeitpunkt war das ja einigermaßen relevant, weil man jetzt denkt, über 30 Jahre später sind wir irgendwie an dem Ganzen noch näher dran, macht das alles sehr, sehr kritisch und da hat man schon sehr viel Angst. Also wie gesagt, ich wusste einigermaßen, worum es geht, war relativ gehypt auch, weil die Hauptdarsteller sind unter anderem Elizabeth Moss, die wir aus Mad Men kennen, oder Top of the Lake, Ivan Strahovski, wie du gerade schon gesagt hast, und auch Alexis Bledel von Gilmore Girls und auch Mad Men, hatte sie auch eine Nebenrolle. Und deshalb habe ich mich da ziemlich drauf gefreut. Und nach der Anfangssequenz, als sie da eben mit ihrer Tochter durch den Wald rennt und vor diesen, zu Beginn eben, man denkt nur irgendwelche bösen Menschen, Polizei oder wer auch immer, das fand ich schon so packend. Und da musste ich dann erstmal kurz Pause machen, weil mir das, also mit dem Kind, ach, das war so erdrückend. Und also, man sollte wirklich vorsichtig mit der Serie sein. Ist auch auf keinen Fall eine Serie. Mittlerweile gibt es 4 Folgen, die man am Stück bingen kann. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil in jeder Folge eigentlich furchtbare Sachen passieren. Du hast das ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Also die Handmaids werden gezwungen zu gehorchen. Ansonsten gibt da vor allem körperliche Bestrafungen, die vom Stromschlag bis zum Verlust eines Auges reichen. Die Frauen müssen sich, also kein Wort der Frauen zählt. Also es gibt dann eine, die auch so eine Handmaid ist, also die eigentlich sehr begehrt ist und dennoch wird sie bestraft, weil sie in der Vergangenheit wohl von mehreren Männern vergewaltigt wurde, aber das ist natürlich nicht die Schuld der Männer, sondern eben dieser Frau, weil sie, ich weiß nicht, einen zu kurzen Rock getragen hat oder mit einem der Männer geflirtet hat und dann muss sie da wirklich in einem Kreis innerhalb ihrer eigentlich Handmaids stehen, die eigentlich zusammenhalten sollen und die werden eben gezwungen, mit dem Finger auf sie zeigen und zu sagen, dass ihre Schuld war, dass sie eben von mehreren Männern vergewaltigt wurde. Also nur solche Sachen. Das geht natürlich sehr tief.
Hat so faschistische Züge in meinen Augen. Also
ja,
so dieses...
natürlich. Also sehr religiös, wie Erik auch gerade schon gesagt hat. Also aus der Ecke muss irgendwas kommen und natürlich auch sehr faschistisch, genau. Und habe jetzt 3 Folgen gesehen, habe in jeder Folge auch geweint, weil das, sei es jetzt June, unsere Hauptdarstellerin, oder eben diese Alexis Bledel, das ist diese, die beiden zusammen gehen eben immer zusammen einkaufen und wie Erik ja schon gesagt hat, das ist so, beide wollen sich so ein bisschen annähern, aber du kannst halt niemandem vertrauen, du weißt nicht, wer irgendwie Spitze ist, wer dieses VI ist, also der dann, die dann irgendetwas weiter trägt. Ja, genau, also in die Richtung geht es eben und da kommen ganz heftige persönliche Schicksalsschläge ans Licht, also echt nichts für schwache Nerven, aber halt super dargestellt, auch optisch hier wieder ganz tolle Bilder, das alles wieder in so einem Grau gehalten, nur eben unsere Handmaids tragen rote Mäntel und eben diese weißen Kappen, ganz starke Bilder, die wir hier sehen. Erik hat ja gerade schon gesagt, also Elizabeth Moss, unsere Hauptdarstellerin, die June, wird nicht mehr June genannt, sondern die haben alle einheitliche Namen. Sie heißt Offred, also Off und dann Fred, weil ihr Commander, ihr Chef, mit dem sie da eben, bei dem sie wohnt, dem sie ein Kind schenken soll, der heißt eben Fred. Und deshalb von Fred, die Handmaid Offred, Alexis Bledel heißt Off Glenn, also ihr Commander wird dann Glenn heißen. In diese Richtung geht das. Also die Frauen können nicht mal mehr ihren eigenen Namen, ihre eigene Identität behalten. Und ich glaube, das ist in der 2. Folge, wenn wir eben sehen, wie so ein Kind gezeugt werden soll. Auch ganz brachial und ganz, ganz furchtbar. Also Yvonne Strahovski, die eben die Ehefrau des Commanders spielt, sitzt auf dem Bett. Unsere Offred, die June, die Hauptdarstellerin, liegt da mit gespreizten Beinen und dieser Commander trinkt eben in sie ein, aber achtet darauf sehr, dass er eben die Handmaid nicht berührt, sondern nur das Bett. Und Yvonne Strahovski, die Frau, die eben unfruchtbar ist, berührt aber Offred, damit da eben die Verbindung hergestellt wird. Also ganz, ganz furchtbar, aber natürlich in sich selbst dann wieder stimmig. Und ja, also total verstörend und aber wunderbar gemachte Serie. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt viele kleine Details. Und das Ganze findet natürlich mit einem Voice-Over von Offred statt. Also wir sind quasi in ihrem Kopf. Und wir sind aber nicht nur, also das spielt nicht einfach nur jetzt geradlinig ab, sondern wir haben ein Flashback in die Vergangenheit, ja, genau. alles genau. noch, also ich glaube, das ist dann der dritten Folge, bekommen wir auch die ersten Bilder, wie das angefangen hat. Also kann man sich vorstellen, okay, das ist jetzt vielleicht 2017, es gibt Umwelteinflüsse, es gibt Kriege, es gibt, also es wird dann eben, da wird viel nebenbei erwähnt. Also da muss man, das wäre eine Serie, wo man sehr, sehr aufmerksam sein muss, jetzt nicht sowas wie Girlboss, was wir gerade hatten, was man echt mal in der Bahn nebenbei gucken kann, sondern hier musst du genau hinschauen und genau zuhören. Da wird dann eben erwähnt, ja, das Kapitol wurde gestürmt und dann fängt es eben an, dass Frauen plötzlich ihr eigenes Konto nicht mehr benutzen dürfen. Dann kommt es zu Ausschreitungen, kommt es zu Demonstrationen. Das sehen wir alles über Flashbacks. Dann sehen wir auch in einer etwas anderen Zeitlinie, dass sie eben schwanger ist. Dann sehen wir auch in Flashback, wie sie schon eine Handmaid ist, aber da passiert wieder etwas anderes. Man kann sich immer so ein bisschen auch orientieren an der Haarlänge von unserer Offred. Also in der Jetztzeit hat sie eben richtig lange Haare und dann gibt es eben Flashbacks, wo sie so einen Bob hat. Also das ist so ein bisschen die Orientierungshilfe, weil es schon sehr, sehr viel Input immer pro Folge ist. Vielleicht noch ganz interessant noch dazu, es gibt natürlich auch noch weitere Frauen, die von diesen, die jetzt nicht fruchtbar sind, die sind dann entweder, die haben das Glück und sind sehr reich und sind mit einem aus der Regierung, einem der Commander, verheiratet und darüber soll dann eben ein Kind gezeugt werden. Oder sie sind Hausmädchen, die dann eben für die Handmaids kochen. Oder sie sind, ich sage jetzt mal, Ausbilderin oder Erzieherin. Da ist eine der Darstellerin Anne Dowd, die wir in der ersten Folge, glaube ich, gerade sehen, wenn sie da mit ihrem Stromschlagstock umhergeht, die kennen wir aus Leftovers. Da war sie ja schon brillant und hier ist sie nochmal eine Spur Zackenschärfer. Also,
die hat mich so ein wenig an Misery, also die hieß sie nicht?
Kathy Bates.
Kathy Bates, genau. Erinnert, genau.
Ja, genau. Ja, genau, wirkt ja ähnlich. Und ja, also das ist noch, und ansonsten alle anderen Frauen wird eben nebenher immer so ein bisschen erwähnt, dass sie eben irgendwo da, wo eben diese Naturkatastrophen stattgefunden haben oder wo Krieg waren, da irgendwie in irgendwelchen Abgründen arbeiten müssen, bis sie tot sind. Also da wird sich auch um die anderen Frauen überhaupt nicht geschert. Da sollen doch von den Füchsen getroffen werden. So in die Richtung geht das da. Also unglaublich furchtbar zum Schauen, aber ja, macht irgendwie den Eindruck, wenn man eben die aktuelle politische Lage, nicht nur in den USA, auch in Deutschland, sieht, da kommen so ein paar Sachen, wo du denkst, okay, das könnte jetzt irgendwie langsam in die Richtung gehen, dass Frauen hier unterdrückt werden, dass deren Meinung nicht mehr wahrgenommen wird, dass der Sexismus überhand nimmt, dass Frauen wirklich, wenn sie von jemanden berührt worden oder wenn Sachen geschehen, die eine Frau eigentlich nicht will, dass sehr oft die Schuld zuerst beim Opfer gesucht wird. Das sind alles so Kleinigkeiten, die wir 2017 immer noch haben und bringt ja alles so ein bisschen Angst, wenn man dann die Serie dazu sieht. Alles in allem eine perfekte Serie bisher. Ich habe 3 Folgen gesehen. Ich werde noch alles schauen, wie Daniel eingangs gesagt hat, wird eine 2. Staffel geben. Ich bin gespannt. Ich habe, wie gesagt, das Buch nicht gelesen. Ist ja von 85 und 1990 kam dazu auch noch ein Film raus, den habe ich auch nicht gesehen, also ging bisher komplett an mir vorbei, aber war auch hier so eine Sache, die den totalen Hype hatte wie American God und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, Punkt.
Allein aufgrund der Tatsache, dass es da eine 2. Staffel gäbe, ich habe mir schon, bevor ich wusste, dass es eine 2. Staffel geben wird, überlegt, ob ich mir das Buch mal anschauen werde, weil ich es dann immer, glaube ich, wie gesagt, diese etwas komprimierte Sache dann doch lieber mag. Eine Frage habe ich, habe bisher eine Folge gesehen und vielleicht mal so als Fazit, es hat sich mir lange Zeit nicht so ganz erschlossen, worin die Qualität der Serie ist blöd, aber was so packend ist. Aber es hatte nämlich am Ende nachher auch, beziehungsweise nicht am Ende, aber es entwickelt sich so langsam eine Sogwirkung, dass man wissen will, was es denn mit dieser Serie nur auf sich hat. Wobei ich zugeben muss, dass die Sogwirkung sich primär für mich momentan daraus entfaltet, anhand der Hauptfigur, deren Namen ich gerade vergessen habe, diese Offred, diese Elizabeth Moss, die ja schon in der ersten Folge, in der Pilotfolge ja auch sehr selbstreflektiert ist und mehr merkt, dass was da abgeht eigentlich nicht ganz richtig ist, die man sieht, wie sie quasi zu diesem Ausbildungslager für zukünftige werdende Mütter kommt, in Anführungszeichen, wie sie so ein wenig gebrochen wird, wie sie trotzdem immer noch ihre Rebellion oder in gewisser Weise ihren Rückgrat behält und der ein oder anderen hilft, wie sie versucht, sich aufzubäumen und wie sie das alles letztlich, zumindest aus Sicht der Pilotfolge, nur macht, um irgendwann wieder ihren Sohn in die Arme schließen zu können. Ist das dann auch, Ann-Marie, Frage an dich, auch der momentan fortführende Faden, den wir immer so stückchenweise mitbekommen, oder wird das dann fallen gelassen oder wird dann mehr die Ausrichtung dieses sozialen Systems oder dieser Umwelt dargestellt?
Nein, also sie bleibt natürlich unsere Hauptfigur und die natürlich ihre Vergangenheit nicht vergessen will, ihr Kind und was ich gerade vergessen habe, eine der anderen Handmaids ist eine Freundin von ihr, lernen wir dann auch über Flashbacks näher kennen, wird gespielt von Samira Riley, die bei Orange is the New Black mitgemacht hat und da verknüpfen sich auch die Geschichten und dann erfahren wir auch, genau. Und natürlich Alexis Bledel, die auch noch ganz herausragend ist.
Eine Szene, die du mir vielleicht erklären kannst, weil du schon mehr gesehen hast, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, war in der Pilotfolge gegen Ende, wo sie diesen einen Mann anschleppen, der eine andere schwangere Frau vergewaltigt hatte oder irgendwie mit ihr Sex hatte, ich weiß gar nicht, ob das einvernehmlich oder gegen ihren Willen, spielt auch keine Rolle jedenfalls, wird der dann nachher
spielt sehr wohl eine Rolle.
Nein, also jetzt für das momentan nicht, weiß ich nicht jetzt
aber
genau.
Aber ich glaube, der dann von den Frauen im Garten, meinst du das?
Ja, genau. Wurde dann in den Kreis dieser Handmaids gestellt wird und die den quasi im biblischen Sinne steinigen. Ja. Also wie gesagt, unsere Kathy Bates da draußen steht und hier pfeift und jetzt dürft ihr draufhin einschlagen. Und unsere Hauptdarstellerin, die ich eher so als etwas zurückhaltend gesehen habe, da wie der Teufel mit aller Brachialität da auf ihn eintritt und gefühlt die ganze Aggression gegenüber dieser Person auslässt. Das ist eine Szene gewesen, die hat sich mir so nicht...
Also da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das in Einvernehmen der Frau war, weil also aus ihrer Sicht auch, Brett, hast du recht, also wenn das natürlich im Einvernehmen der Frau war, dann dürfte sie ja auch mit ihrem Gewissen das eigentlich nicht vereinnahmen, dass sie ihn da jetzt steinigt, wenn er ja eigentlich aus unserer Gesellschaft heraus, und Offred lebt ja eigentlich noch in unserer aktuellen Gesellschaft, die hat sich ja noch nicht durch dieses System vereinnahmen lassen, zumindest nicht komplett, dann wäre das ja eigentlich nicht okay. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Und aus Sicht von Anne Dowd, also diese Gouvernante da, die alles, die Mädchen bestraft und ihnen das Regelwerk, sage ich jetzt mal, beibringt, für sie wäre es ja egal. Weil da eine schwangere Frau, und das ist ja das Beste, was denen passieren kann, dass die mit einem anderen Sex hatte. Und ob das nun von ihr gewollt war oder nicht, wäre für Anne Dowd ja vollkommen egal, weil das nicht geht, weil sie schwanger ist.
Ja, ich glaube, das lag daran, weil die hatte ja quasi den... Den Abend vorher ist sie ja quasi in Anführungszeichen da vergewaltigt worden in ihrer Familie und dann musste sie einfach ihre Aggression, konnte sie ja nicht dort, sie lag ja da stumm da, da wurden ja die Handgelenke festgehalten, was die Annemarie schon beschrieben hatte und das hat sich dann halt am nächsten Tag irgendwie entladen, ne? Weil die werden ja total unterdrückt und die können ja ihre Gefühle nicht irgendwie rauslassen oder irgendwas. Ne? Ich glaube, das hat sich irgendwie aufgestaut gehabt und dann hat sich das irgendwie Bahn gemacht.
Ja. Na gut, das könnte sein. Und was ich auch ganz kurz noch dann, was ich auch, also wirklich, also ich finde beides bewegend, die Szene am Anfang, die man, glaube ich, die ich schwer gucken konnte als Vater, wenn man so merkt, dass halt Kinder von ihren Eltern getrennt werden gegen den Willen, ist, glaube ich, nochmal eine Nummer schärfer, wenn man wirklich Kinder hat. Als Frau ist man das sowieso empathisch, aber trotzdem als Mann ist das halt nochmal eine Nummer härter. Und was ich auch ganz befremdlich fand und doch befremdlich war diese Rolle von Joseph Fiennes, also diesem Commander, wie auch immer der hieß, der, wie du schon sagtest, mit ihr geschlafen hat, aber trotzdem die ganze Zeit so einen leicht angewiderten Ton hatte.
Ja, weil er ja auch nicht, genau, sieht man ja auch dann danach, geht er sich direkt weg und macht seinen Penis sauber und packt ihn wieder ein. Das ist ja für alle nicht die ideale Lösung. Also sieht man ja auch an Yvonne Strahovski, die unbedingt ein Kind will und dass er überhaupt nicht gut findet, dass dann eine andere Frau ihr Kind auskriegt, aber es geht halt nicht anders. Sie ist unfruchtbar, sie braucht aber wahrscheinlich auch für das Fortbestehen dieser reichen Familie des Commanders, muss wahrscheinlich ein Nachfolger geboren werden und das ist eben die einzige Möglichkeit. Und die haben sich eben jetzt mit diesem System, mit diesem Regime, mit dieser Religion vereinbart. Ich sag mal denen, die finden es unangenehm, aber die sind reich. Denen wird nicht wehgetan. Denken halt, ja okay, ist jetzt irgendwie uncool und ich hätte gerne lieber selber ein Kind oder wäre selber mit meinem Ehemann intim. Weiß man ja nicht, ob das dennoch passiert. Aber denen passiert ja nichts. Das, von daher, das ist ja wie Leute, die sich aktuell in unserer Zeit, die vielleicht sagen, okay, dass, weiß nicht, die AfD irgendwie sonst was für einen Kack macht oder wieder auf der Straße ist, finde ich ja an sich nicht so gut, aber meine Privilegien schränkt das ja nicht ein, also muss ich dafür auch nicht auf die Straße gehen oder muss auch nicht eine andere Partei wählen, nur um die zu verhindern. Das ist ja genau das Gleiche, das ist ja das Privilegiengesetz, was ja heute herrscht und auch noch bei The Handmaid's Tale herrscht.
Aber wie gesagt, unterm Strich eine sehr, sehr bedrückende Serie, die an den richtigen Stellen die richtigen Knöpfe drückt und da wirklich Emotionen weckt. Alex, wie sieht es bei dir aus?
Ja, jetzt bedrückend fand ich es nicht so krass, aber gut, ich bin nicht emotional nicht so offen. Anlage. Ja, offen schon. Ich bin immer offen für alles, aber habe ich nicht.
Wer für alles
nicht
offen
ist. Also nicht gegen Annemarie, aber ich habe jetzt nicht geweint oder sowas. Also
weiß nee, das nicht.
Anyway, auf jeden Fall fand ich die Story auch sehr, sehr, sehr interessant. Hat auf jeden Fall Potenzial, auch sehr interessante Geschichte. Auf jeden Fall will man hier auf jeden Fall wissen, wie es dazu gekommen ist und ein bisschen mehr Hintergrund wissen. Und ja, die Hauptdarstellerin, die ist natürlich auch eine ganz, ganz starke Person. Also fand ich auch sehr beeindruckend. Dann auch so zum Schluss war ich so meine nicht Lieblingsszene, aber so die Szene, die mir so im Kopf geblieben ist, wo sie dann halt da sitzt und sich dann so sagt, ja, ihr Name ist so und so und ihr Kind heißt so und so und das wird sie halt auch nicht vergessen oder darf sie nicht vergessen. Das war so ein bisschen, das fand ich sehr, sehr eine starke Szene. Und ja, auf jeden Fall, wie der Erge auch schon gesagt hat, sehr heftige oder sehr gute Bilder, sehr gute Szenen, so einfach so vom Drehen her, vom Setting her, sehr gut rübergebracht und alles irgendwie abgedreht und freaky, auch so wie ihr schon gesagt habt, der Supermarktbesuch da, wo alles gleich aussieht und alles irgendwie so rationalisiert oder alles so, ja, alles gleich ist und alle kaufen eigentlich das Gleiche und sind ganz komisch drauf, die ganzen Mädels. Von daher bin ich wirklich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall weitergucken. War jetzt rein so vom Gefühl her, kann ich jetzt hier nicht die Mega-Top-Note geben, weil ich, ja, es hat vielleicht, wie du auch schon geschrieben hast, Daniel, es hat ein bisschen Länge gehabt. Also es war jetzt nicht so der Mega-Blockbuster, was sich so wegflasht und du vergisst die Zeit dabei. Das nicht, das hat schon seine Länge und muss man auch sich ein bisschen Ruhe nehmen, das zu gucken. Das stimmt schon, dass man das alles so ein bisschen ne, durchdenkt und mitdenkt. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial, was ich auch sehe, und ich werde auf jeden Fall hier auch weiter gucken. Aber ist halt schon, ja, nicht ein schwerer Stoff, aber schon eine anspruchsvolle Serie. Ne? Ist also nichts, wo man einfach mal so durchguckt. Da will man schon ein bisschen den Hintergrund auf sich wirken lassen und ein bisschen verstehen. Das ist aber eine feine Sache mal wieder. Also das muss man wirklich sagen, ist eine sehr, sehr gute, interessante Serie. Wir können auf jeden Fall auch nochmal vielleicht nochmal ein Follow-up machen, dass wir dann, wenn wir das mal so schon geguckt haben, nochmal ein Fazit geben am Ende des Tages. Wenn der Drops gelutscht ist, dass man mal guckt, was draus geworden ist. Auf jeden Fall eine sehr gute Sache. So ein bisschen, ja, wie, was ist eigentlich für ein Genre? So Drama, Thriller-mäßig. Auf jeden Fall sehr gut. Gefällt mir auch gut.
Gut. Ich sehe schon drei Serien, die nicht unbedingt die leichteste Kost sind, aber die sich lohnen, doch mal genauer anzuschauen und die Lupe zu nehmen. Mir persönlich hat am besten, wer würde es ahnen, American Gods gefallen. Annemarie muss unbedingt das The Handmaid's Tale zu Ende schauen. Bei den anderen beiden bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wenn ich nach den Punkten gehe, ist es relativ eindeutig. Aber schaut,
Girlboss müssen beide gucken.
Müssen sie auf alle Fälle. Bei der hohen Punktzahl wird das auch weiter geguckt. So, dann soll es das auch gewesen sein. Wir haben natürlich auch für den nächsten Podcast schon wieder drei Serien rausgesucht, die wir demnächst dann besprechen werden. darunter auch einen Klassiker, den ich mir nie getraut habe vorzuschlagen, aber den Erik Nutz ins Boot geholt hat. Der ist alleine dafür verantwortlich, falls die anderen das runtermachen. Da bin ich überhaupt ganz, ganz außen vor. Nee, aber die ist wirklich gut, wenn auch sehr speziell.
Wir haben noch einen Kommentar zur Folge von der letzten Woche. Da hat nämlich der Thomas geschrieben, eure Meinung zu Imaginary Mary kann ich nur teilen. Er hatte Bock auf die Pilotfolge, hat sie aber nach ein paar Minuten ausgeschaltet, weil es war ihm doch etwas zu wirr gestaltet. Ein Vorschlag zum Besprechen hat er auch, und zwar zeigt das ZDF seit Sonntag, den 23.04. Missing, wo ist Oliver? Eine britisch-amerikanische Krimiserie mit James Nesbitt, Klammern der Hobbit. Oh.
Na Daniel, kennst du
es? Nee, die kenne ich in dem Fall leider noch nicht. Da habe ich das Buch auch nicht gelesen.
Hast du nicht
oder
das
so?
Buch gelesen?
Nee, auch nicht.
Das ist nicht von dem Game
in dem Fall, nee, da bin ich ganz komplett einmal außen vor. Es tut mir schrecklich leid.
Okay.
Sehr gerne.
Ja, schreibt, liebe Hörer, schreibt Kommentare, gibt uns auch Tipps, was wir gucken sollen oder wovon wir lieber die Finger lassen sollen. Ja, weil der Daniel, der schreibt uns sonst hier irgendwelche Serien rein, die er gut findet. Die müssen wir dann gucken.
Nur die besten. Nur die besten. Na gut, dann soll es das auch gewesen sein. Wie gesagt, es gibt mittlerweile doch wieder etwas Licht am Horizont, ein paar gute Serien, die sich lohnen. Doch mal
ja,
es gehen
ja die Upfronts los.
Ja, aber hast du schon irgendwas auf dem Radar, wo du sagst, das müssen wir mal sehen?
So, alles.
Du hörst aber schon
alles.
Vorher die Flöhe husten. Ne?
Wie, hast du schon was auf dem Radar? Ja, alles.
Gut. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüssle.
www.fortsetzungfolgt.net